At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
3 seconds left from 40 yards.
Player to hold, Humphrey on the snap. This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Da 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 da. Da 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 da. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen der Footballerei und dem Kicker. Wir feiern heute goldene Hochzeit. Das ist bereits die 50. Folge und die wollen wir aus gegebenem Anlass zusammen mit euch feiern. Deswegen sind wir jetzt gerade live auf YouTube. Hallo YouTube, live auf Twitch. Hallo Twitch, und später gibt es diese Folge natürlich auch als Podcast. An dieser Stelle ein freundliches Hallo an alle Podcast-Hörer. Beteiligt euch gerne in den Kommentaren, lasst uns eure Meinung da, stellt uns eure Fragen. Wir wollen diese 50. Folge, diese goldene Hochzeit, wie gesagt, mit euch zusammen feiern. Dabei sind heute Grille, die fränkische Frohnatur vom Kicker. Moin Grille.
Ich grüße dich, Kutsche, ich grüße euch alle, ich grüße die User da draußen und ich freue mich einfach, dass wir zur 50. sowas Besonderes anbieten können, und ich freue mich auf 100, 150, 550, das kann ewig so weitergehen von mir aus.
Michi vom Kicker ist auch dabei, moin Michi.
Servus Kutsche, ja, ich freue mich auch, wenn ich nicht den Titel Fränkische Frohnatur bekommen habe, aber jetzt sei mal ehrlich, Kutsche, ich glaube, du wolltest heute auch livestreamen, um ein bisschen dein neues Leben vor der Kamera mal anzutesten, oder?
Ja, auch, genau. Nein, hauptsächlich, um euch noch mehr zu sehen. Wir sehen uns ja eigentlich immer bei der Produktion, aber das ist dann ja unser kleiner gemeinsamer Kreis. Heute machen wir das mal ganz transparent. Also wenn wir eine neue Folge Icing the Kicker aufnehmen als Podcast, dann sieht das so ähnlich aus wie jetzt, auch so im Splitscreen. Manchmal geben wir uns dann auch so Zeichen und melden uns, wenn wir was sagen wollen. Das sollten wir heute dann sein lassen. Detti aus der Footballerei ist natürlich auch am Start. Moin Detti.
Hallo Kutsche, ich habe schon mal den ersten Sensationskommentar. Grille hat leichte Leo Bittencourt-Vibes.
Das passt ja perfekt, weil Grille ja nicht nur grüner Packers-Fan ist, sondern
auch grüner Werder-Fan. Ganz genau.
Da schau her. Und fränkische Frohnatur ist ja, hat ein bisschen was von Schwiegertochter gesucht.
Da gab's Bauersuchtfrau, ja. Aber ja, Kutsche ist ja quasi jetzt auch dein Sender, Bauersuchtfrau, RTL.
Ja. Oi.
Ja, das ist richtig, das stimmt. Ich gucke übrigens, das ist falsch formuliert, ich höre im Moment eine Podcast-Empfehlung an dieser Stelle, Cui Bono, Wer hat Angst vorm Drachenlord, falls das jemand noch nicht kennt, und der kommt ja auch aus Franken. Da muss ich auch immer ein bisschen grinsen, wenn man ihn sprechen hört. Das klingt so ein bisschen so wie du, Grille. Ich klammer dich da mal ein bisschen aus, Michi, weil ich finde, du hast nicht so einen fränkischen Akzent, so einen starken wie Grille.
Ist okay, ich verkraft's.
Überraschenderweise.
Kennt ihr den Drachenlord?
Ja.
Ist der weit weg von dir?
Nein.
Okay. Aber mehr darf er nicht sagen, sonst stehen die Hater alle bei ihm vor der Tür.
Na, bitte nicht. Keine Hater. Okay. Keine Hater, aber hier in der Footballerei und beim Kicker.
Aber Michael, komm, aller guten Dinge sind drei. Versuch's nochmal, Kutsche zu fragen, was er denn in seinem neuen Job so alles machen wird.
Das der Kutsche hat einen Kutsche. Neuen Job.
Der Kutsche hat einen neuen Job. Hey Kutsche, warum sagst du uns denn nicht allen, was du für einen neuen Job hast?
Ja, ihr habt es doch wahrscheinlich mitbekommen. Also ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Rahmen des NFL-Drafts für RTL Nitro und RTL Plus dabei zu sein, zu unterstützen. Das musste ich nicht lange überlegen, das mache ich gerne. Ich werde im Studio in Köln sein. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf RTL Nitro und in der Nacht von Freitag auf Samstag bei RTL Plus. Und auch dort, ich werde da nicht alleine sein, so viel kann ich schon verraten. Und wir werden auch Schaltgäste haben. Auch die deutschen Fans der jeweiligen Teams werden zu Wort kommen. Das wird, glaube ich, eine sehr schöne, runde Veranstaltung. Ich freue mich sehr darauf. Aber jetzt freue ich mich darauf, mit euch zu quatschen. Was haben wir heute vor? Wir wollen über die unsere individuellen Free Agency Gewinnerteams sprechen. Welche Teams haben sich unserer Meinung nach in den letzten Wochen am schlausten verstärkt? Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch zu beteiligen in den Kommentaren, eure Teams zu nennen, vielleicht auch eure Top-Spieler, eure Top-Transfers zu nennen. Da wollen wir so ein bisschen durchgehen. Vielleicht wird unter anderem in diesem Stream auch immer noch mal jemand vorbeischauen, vielleicht, kann eine kleine Überraschung sein und sich auch dann an unseren kleinen Gesprächen hier beteiligen. Und später wollen wir auch gerne noch ein bisschen persönlich werden und euch erzählen, was ist denn eigentlich unsere persönliche NFL-Geschichte? Gibt es vielleicht so ein Highlight, was wir erlebt haben? Gibt es einen Spieler in den letzten Jahren, Jahrzehnten, den wir besonders feiern? Das haben wir alles mit euch vor. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, euch zu beteiligen. Wenn ihr Fragen habt oder so, dann schreibt es in die Kommentare. Wir haben da wie immer einen Blick darauf und holen euch dann hier mit rein. Detti, du hast dich gemeldet.
Ja, weil du persönliche Geschichten erwähnt hattest. Wenn wir eine Jubiläumsfolge haben, dann dürfen wir auch jemanden grüßen, oder? Also winken, weiß ich jetzt nicht, aber...
Also Hans Rosenthal damals bei Dalli Dalli hat gesagt, nicht winken.
Im Fernsehen.
Aber grüßen, gegen Grüßen hat er nichts eingewendet.
Ja. Ich grüße Manuel von Claudi, ehemals Bayerns bester Amateurkeeper aller Zeiten, glaube ich. Den kenne ich seit Jahren und ich möchte für Michael eine kleine Anekdote erzählen. Ich bin nämlich sehr gut gelaunt in diesen Podcast hineingeritten, weil ich komme frisch vom F-Jugendtraining meines Sohns und Manuels Sohn war heute quasi Gastspieler in der F-Jugend. Wir arbeiten, wir sind mitten in den Vertragsverhandlungen, das ist ein bisschen wie bei Aaron Rodgers. Und Michael, pass auf, in der F-Jugend haben beide Jungs, beide Söhne waren komplett im Full-Kit vom 1. FC Köln. Das ist in der Geschichte des Bayerischen Fußballverbands hat es das noch nie gegeben, glaube ich, dass zwei Sechsjährige, die nicht aus der gleichen Familie kommen, den 1. FC Köln repräsentieren. Ja, ist es bei Bayer Leverkusen auch schon mal passiert oder was denkst du?
Ja, also ich habe halt nicht das Geld, um zwei Sechsjährige damit auszustatten. Ne? Also das kann ja jeder machen.
Zu bestechen vor allen Dingen.
Nee, das kann ja wirklich niemand wollen. Jetzt Transfersperre. Ja. Aber apropos Transfersperre, die Seattle Seahawks haben die nicht, denn Detti, die erste Frage von Arno Dübel, übrigens sehr guter Username. Ja. Deine Meinung zur Bobby Wagner-Rückkehr?
Die Fragen gab es ja in den letzten Wochen, Tagen auch immer mal wieder. Und da gab es ja zwei Komponenten. Zum einen so diese emotionale Geschichte, also was ich davon halten würde, wenn Bobby nach Hause kommt. Ich glaube, in der letzten Icing the Kicker-Folge hatten wir das sogar, das Thema. Und da habe ich gesagt, ja, klar, weil es gab ein paar Differenzen zwischen den beiden, als er gegangen ist. Da ging es aber eher darum, dass Bobby Wagner so ein bisschen durchblicken hat lassen, dass er halt relativ spät davon erfahren hat und von seiner Entlassung und dann auch nur per Telefon und so weiter. Aber letztlich kommt er zurück zu Pete und er ist halt das Gesicht, eins der Gesichter dieser Franchise in den letzten 10 Jahren gewesen. Und was aber wichtiger ist bei der Geschichte, abgesehen von der emotionalen Seite, ist, glaube ich, dass sie halt ein Need bedient haben. Also sie haben halt einfach Inside Linebacker oder Middle Linebacker gebraucht. Solange Bobby Wagner nicht viel covern muss, sondern mehr gegen den Lauf agiert, bin ich damit sehr zufrieden. Und das Geld war ja vor 2 Jahren der Hauptgrund für die Entlassung. Ich meine, der hätte 20 Millionen gegen den Cap gezählt. Das geht halt nicht für einen Mittellinebacker in dem Alter. Und jetzt sind es halt 7 Millionen für ein Jahr. Freut mich. Also in allen Facetten eine schöne Sache, glaube ich.
Unsere persönlichen Gewinnerteams nach der Free Agency, das ist das Thema, damit wollen wir jetzt einsteigen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch oder wenn ihr spezielle Teams im Kopf habt, die sich eurer Meinung nach schlau verstärkt haben, dann lasst es uns das wissen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dir an, Grille. Welches Team hast du dir ausgepickt? Welches Team hat sich deiner Meinung nach in den letzten Wochen besonders gut verstärkt?
ich bin ja da relativ schnell vorgeprescht und habe ja gesagt, ah, ich habe da eine Idee und deswegen ist es ja gut, dass ich jetzt da gleich anfangen darf. Ich kann da mit dem Elefanten im Raum sozusagen anfangen. Denn wenn die New York Jets, und es sieht ja aus, als würden sie sich gerade annähern, wenn sie dann am Ende wirklich Aaron Rodgers verpflichtet kriegen, dann ist es einfach für mich der größte Move. Die Jets brauchen seit gefühlten Ewigkeiten einfach mal einen großen Quarterback. Jetzt kriegen sie einen vom Namen her richtig großen. Ich gehe jetzt auch wirklich nur aufs Sportliche ein. Der kann da einfach wirklich was einbringen in dieses Team. Und wenn man sich nur mal anschaut, dass Aaron Rodgers letztes Jahr sein schlechtestes Jahr gehabt hat und es aber immer noch besser ist, als die Jets in den letzten 10 Jahren und so gehabt haben, dann ist das allein schon für mich ein Grund, um die Jets da eben zu nennen. Ich kann da ganz kurz mal nur nennen, dass Rodgers in den letzten 2 Jahren 63 Touchdowns vollbracht hat und nur 16 Interceptions geworfen hat und Zach Wilson in seinen 2 Jahren, wo er in der NFL dabei ist, mit 15 Touchdowns unterwegs ist und 18 Interceptions. Also das zeigt einfach, was den Jets fehlt. Das hat man auch letztes Jahr in der Saison gesehen. Geile Defense, die wollen sie auch halten und da sind sie auch gut dabei. Und in der Offense, finde ich, haben sie sich auch abseits von Rodgers, der eben noch nicht ganz fix ist, finde ich, schon gut verstärkt mit Allen Lazard. Das ist natürlich dann einer, den kennt der Rodgers. Dann haben sie Mecole Hardman von den Chiefs geholt. Das kann natürlich ein guter Ersatz sein für Elijah Moore, der zu den Browns ist. Also ich finde, die machen da einen ganz guten Job. Einen Panda haben sie geholt. Thomas Morstead, erfahrener Mann. Also ich finde, die machen da eigentlich einen guten Job, um ihr Team von der Defense abgesehen, die ja gut war. Trainer ist ja alles noch da, um da mal wieder dran anzuknüpfen an ihre ganz, ganz alten Zeiten. Und das ist ja wirklich schon lang her, wenn man sich mal anschaut, dass sie 2010 und 2011, Anfang des Jahres, im AFC Championship Game waren. Und damals war Rex Ryan noch Trainer. Ich meine, da kann er sich bestimmt
viele Rex Ryan.
Und Mark Legende. Sanchez, der Quarterback.
Mark Sanchez, genau. Also da können sich bestimmt viele da draußen auch noch dran erinnern. Das ist ja wirklich schon gefühlt eine Ewigkeit her.
Aber Grille, du sprichst jetzt so, als sei alles schon eigentlich in trockenen Tüchern mit Rodgers und den Jets. Also du gehst fix davon aus, dass das wirklich vonstatten geht?
Ich bin ja die ganze Zeit mit in der Bubble quasi, wie die ganze Zeit mein Podcast ja schon. Das wisst ihr ja, ich tobe mich da bei den Packers vor und so weiter mit aus. Und jetzt auch immer bei den Jets wenig drin. Und jetzt in den letzten Tagen ist es ja doch wenig durchgesickert, dass es vielleicht darauf herausläuft, dass sie 2 Zweitrunden-Picks bekommen. Und die Jets wollen aber noch angeblich die Sicherheit haben, falls Rodgers wirklich nur das eine Jahr da spielt und nach einem Jahr vielleicht aufhört, dass sie den 2. Zweitrunden-Pick dann wieder behalten können. Aber ansonsten mit 2 Zweitrunden-Picks finde ich auch letztlich irgendwie okay. Und Rodgers hat ja selber gesagt, klar, der setzt die Packers da ein wenig unter Druck. Aber die Packers, finde ich, wenn man sich da die Interviews von General Manager Brian Gutekunst ansieht, der sich da ja, finde ich, ganz gut geschlagen hat, dann glaube ich schon, dass man sich da bis zum Draft, kurz nach dem Draft, in dem Dreh irgendwie jetzt bis dahin einigen kann, weil Rodgers selber, wenn er nun mal sagt, dass er spielen will, dann bei den Jets spielen will, dann denke ich, können sie sich am Ende drauf einigen. Oder was meint ihr? Hockt er am Ende auf der Bank im Lambo?
Wie heißt euer Präsident? Murphy, oder?
Mark Murphy.
Da auf Twitter ist ja Gold, manchmal, meistens eher nicht, aber manchmal schon. Und da hat irgend so eine TikTok-Helga, glaube ich, ist dann durch Manhattan marschiert und jemand hinter ihr, also ihr Influencer-Agent oder sowas, und hat sie gefilmt und hat die Leute gefilmt, die die Influencerin anschauen, während sie ihr entgegengehen, also als sie an ihnen vorbeischreitet. Und dann hat... Und dann hat er wait for it und dann war der Murphy einer von denen, der dann halt so einen Blick riskiert hat und den kennt, ich hätte ihn jetzt nicht erkannt, aber es war dann relativ schnell klar, was macht denn der in Manhattan?
Ja.
Das ist sehr verdächtig. Kann natürlich 800.000 andere Gründe haben, aber für mich ist das fix. Da gibt es nichts.
Ja.
Vor allen Dingen, was wäre, wenn nicht?
Das genau.
Ist ja der Elefant, der noch größere.
Weil dann ist die Offseason der Jets halt wiederum verkorkst, ne?
Ja,
weil jetzt die anderen Optionen sind vom Markt.
Genau.
Und deswegen, ich gehe auch davon aus, dass es passieren wird, aber Grille, so ungern ich dir auch mal widerspreche, ich fand jetzt, dass sich Brian Gutekunst nicht immer gut geschlagen hat. Gerade zuletzt, weil er gesagt hat, also er sagt quasi vor Reportern, ja gut, also so unbedingt muss es der First-Round-Pick ja jetzt gar nicht werden. Also mag er ja recht haben, aber dann sage ich das doch nicht. Also wenn du das schon den Reportern sagst, mit welcher Verhandlungsposition gehe ich dann noch zu den Jets und will den verkaufen, dass ich einen First-Round-Pick haben will.
Ja, wenn du weißt, dass du keinen mehr kriegst. Wenn das fix ist, dann sagst du das den Reportern, weil dann klar ist, okay, die Latte setze ich jetzt selber ein bisschen weiter runter, damit dann die Enttäuschung nicht so groß ist, wenn es natürlich kein First-Rounder wird. Also ist doch alles Taktik.
Finde ich auch.
Der gute Kunst weiß schon, was er macht.
Ist auch ich finde ja, auch nicht. Der hat auch schon oft genug nicht gewusst, was er macht.
Nein, da gebe ich dir, Michael, natürlich auch recht. Wir unterhalten uns ja auch in den letzten Jahren schon oft darüber. Ich habe jetzt auch nur gemeint, auch wie er dann Rodgers mal so indirekt quasi da Gegenworte gegeben hat und so weiter, was man so durchhört. Das fand ich dann auch so. Die lassen sich das jetzt nicht mehr groß gefallen. Die haben in den letzten Jahren irgendwie auch immer viel noch ihn verteidigt nach außen. Das hat auch Matt LaFleur gestern oder vorgestern nochmal gemacht. Aber hier gute Kunst, glaube ich, der ist da hinten schon, wie Daddy sagt, gerade wenn man ihn dann eben ja auch in Manhattan gesehen hat, schon gut unterwegs, um dann jetzt da einen Deal einfädeln zu lassen. Nun mal, wenn er eben selber auch weg will, dann muss das irgendwie auch machen. Und die gehen da, finde ich, sehr confident mit der Situation um. So wirkt es auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Also sie sind sehr confident mit Jordan Love auf jeden Fall.
Ja. Was man vielleicht zu den Jets noch sagen muss, also sie haben Quincy Williams geresigned, weil zu so einer guten Free Agency gehört ja, gibt es ja immer zwei Faktoren.
Genau.
Holst du dir große Splashes von den Neuzugängen und zum Zweiten kannst du viele deiner Key Players halten, die du eh schon hast sozusagen. Und das ist dann, wenn beides gut funktioniert, dann kannst du sagen, es war eine gute Free Agency. Quincy Williams, nicht Quinnen Williams, sein Bruder, aber sie haben schon mal vorgearbeitet mit Quincy. Und Quinnen kommt dann hoffentlich bald, also muss kommen. Solomon Thomas für die D-Line haben sie gehalten. Das war für mich schon relativ wichtig, weil gerade Defensive Tackle sind sie jetzt ansonsten relativ dünn.
Ja.
Und ob jetzt Greg Zuerlein, Greg the Leg, ist natürlich ein Sensationstransfer, dass sie den behalten haben oder eben nicht transferiert haben. Ja. Also es hängt alles an Rodgers. Wenn Rodgers kommt, das ist eine gute Offseason. Generell, unabhängig vom Draft. Und wenn nicht, dann wird es schwierig. Aber sie müssen es genauso wie damals, vor zwei Jahren, damals oder vor drei Jahren, die Bucks Tom Brady geholt haben. Wenn du eine Top-5-Defense hast und eine Bottom-10-Offense hast, so war es damals bei Tampa nämlich auch, dann machst du diesen Splash, holst dir den Quarterback, musst mit dem eigentlich in den nächsten zwei Jahren in diesem Super Bowl-Fenster sein. Das sind sie aber meines Erachtens sofort, wenn sie ihn holen. Und dann ist alles gut. Und du hast es gesagt, in den letzten 20 Jahren sogar gab es keinen Quarterback, der besser war als Rodgers letztes Jahr, wobei Rodgers letztes Jahr statistisch sein schlechtestes Jahr hatte.
Genau.
Und das war Ryan Fitzpatrick, die legendäre 2015er Saison mit Eric Decker und Brandon Marshall.
Kasi Gohl schreibt noch auf YouTube, liebe Grüße, OBJ kommt auch noch nach New York. Da gibt es ja auch mal noch Gerüchte. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wenn der Rodgers-Deal denn fix ist, dass dann auch relativ schnell die Verpflichtung von OBJ publik gemacht wird? Oder wollen sie ihm nicht das Geld bezahlen, das er gerne hätte?
Ich finde, es ist halt die Frage am Ende, weil Odell geistert irgendwie gefühlt immer überall rum und dann am Ende nehmen dann Teams wieder Abstand, wie fit ist er dann oder wie Teams dann bereit sind, überhaupt das Risiko dann einzunehmen. Natürlich wäre es eine Ergänzung auch von Erfahrenheit irgendwie, weil die anderen Leute, die sie jetzt geholt haben, auch Lazar ist jetzt nicht der allererfahrenste, auch nicht mehr der allerjüngste und so, aber da wäre natürlich so ein Name noch dazu. Ich meine, Zeke Elliott geistert auch noch rum, obwohl sie ja sogar Ty Johnson gehalten haben und noch drei andere Running Backs haben. Da sind sie eigentlich eh schon ganz gut aufgestellt, aber wenn es natürlich noch so einen Namen, ob jetzt Beckham oder Elliott noch dazu holen könntest, das wird es natürlich nur noch verstärken, wie Daddy ja auch gesagt hat. Mit Rodgers sind sie schon im Fenster. Dann, was man ja nicht vergessen darf, Garrett Wilson und Sauce Gardner haben sie ja als jeweils Offensive und Defensive Rookie of the Year ja auch noch im Team. Also auch da sind sie top aufgestellt von junger Power, Star-Qualität. Also ja, da kann auch in zwei Jahren, wenn der Rodgers dann wirklich das zweite Jahr auch noch spielen sollte, dann kannst du da auch noch mit großen Namen nochmal nachlegen vielleicht.
In Ordnung. Chris, haben wir Gäste? Nee, wir haben keine Gäste. Okay. Es hat hier so imaginär geklingelt bei mir. Deswegen dachte ich, wir hätten vielleicht noch einen kleinen Gast. Der Gast schreibt nämlich, er stünde vor der Tür, aber wir können das so nicht bestätigen.
Ich sehe ihn sogar schon. Ich sehe ihn schon.
Ah, du siehst ihn doch.
Ja.
So, wartet kurz.
Jetzt muss ich nur noch Chris noch sehen.
Ja, Chris hat ihn. Gleich seht auch ihr unseren Gast. Ich kann ihn ja schon mal ankündigen. Da seht ihr ihn.
Ah, oh, der Osterhase.
Jan vom Kicker ist auch dabei, auch ein fester Bestandteil dieses Icing the Kicker Podcasts. Moin Jan.
Servus in die Runde. Ich dachte, wenn Rogers so lange auf sich warten lässt, dann gehe ich mal mit gutem Beispiel voran und schalte mich mal ein bisschen pünktlicher mit dazu. Also, hi zusammen.
Sehr gut, Jan. Jan, du weißt es natürlich. Unsere ganz persönlichen Gewinnerteams nach der Free Agency. Welches ist dein ganz persönliches Gewinnerteam?
Also ich habe es schon in unserer Chatgruppe gesagt, für mich sind sie nicht die Gewinner, aber für mich sind sie wahnsinnig spannend. Ich habe mich für die New Orleans Saints entschieden, aus folgendem Grund. Ich finde, gerade in der Offensive haben sie viele Spieler, die sich dieses Jahr besonders beweisen wollen, aber teilweise auch beweisen müssen. Natürlich an erster Stelle Quarterback Derek Carr. Die Raiders haben gesagt, er ist nicht mehr unser Mann. Wir sehen ihn nicht mehr als das Franchise-Gesicht. Wir vertrauen ihm nicht mehr. Die Saints haben ihn geholt für 4 Jahre, 100 Millionen Dollar. Und ich glaube, er will da jetzt einfach zeigen, was er drauf hat, neue Offensive. Und ich bin sehr gespannt, ob es bei ihm früh Klick macht, wie lange das dauert, bis er sich da durchsetzen kann. Also bin sehr gespannt, wie sich Carr bei den Saints schlagen wird. Weil letztes Jahr mit Winston und das hat nicht alles so hingehauen, wie sich das die Saints erhofft haben. Als zweiten Spieler, der sich definitiv beweisen muss, würde ich Michael Thomas nennen, der fast schon weg war, wie man gehört hat bei den Saints, und hat dann jetzt doch nochmal für ein Jahr unterschrieben. Man muss sich sein Offensive Player of the Year Jahr von 2019 anschauen. Wahnsinnige Zahlen, NFL-Rekord, was die Passempfänge betrifft. Und die letzten Jahre einfach immer verletzt. Letztes Jahr nur 3 Spiele, dann 10 Verletzungen. Und da ist es, glaube ich, seine letzte Chance bei den Saints. Sie geben ihm nochmal die Chance. Wenn er fit ist, ist er eine fantastische Waffe in der Offensive. Auch da, glaube ich, wird es für ihn ein ganz entscheidendes Jahr, wie er in der NFL weitermacht, wie er bei den Saints weitermacht, ob er da eine Zukunft hat. Bin sehr gespannt. Als dritten Spieler, um das dann abzukürzen, würde ich Alvin Kamara nennen, der ja auch schon gezeigt hat, dass er ein Herzstück der Offensive sein kann, der ein wahnsinnig dynamischer Running Back ist, der aber auch Pässe fangen kann. Letztes Jahr hat er nur 4 Touchdowns gehabt und 4 Fumble verloren, also quasi bei 0 rausgekommen. Das kann nicht sein Anspruch sein. Er wird jetzt im Sommer 28 und da sehe ich es auch, dass es für ihn so ein bisschen die letzte Chance ist, sich nochmal zu beweisen. Stichwort Free Agency. Sie haben natürlich jetzt einen zweiten Running Back dazugeholt mit Jamal Williams. Bin ich sehr gespannt, wie sie den Workload so ein bisschen aufteilen. Coach Allen hat gestern noch im Interview gesagt, sie hoffen auf Williams und einfach seine Power bei Short-Distance-Läufen, bei Goal-Line-Läufen, dass er sich da durchpowert, und bin sehr gespannt, wie viel Prozente die zwei jeweils abkriegen. Weiß nicht, ob ihr da einen Favoriten habt, wird es einen klaren Nummer 1 Running Back geben, oder seht ihr das so ein bisschen wie bei den Lions mit DeAndre Swift, so ein 50-50-Ding?
Bevor ihr darauf reagiert, würde ich einmal euch da draußen zu Wort kommen lassen. Bei Twitch schreibt Sharks 93 Saints Fragezeichen, mutig Jan, und 00 Tom S 00 schreibt, ich denke, recht viel mehr Mittelmaß als die Saints next season geht fast nett.
Ja, kann ich gern drauf antworten. Also wenn ich mich auf die Offensive beziehe, ich finde, da sind so ein bisschen Parallelen, ganz bisschen zu den Broncos letztes Jahr. Ich finde, auf dem Papier haben sie eine sehr gute Offensive, 9 Quarterback in einem neuen System, 2 starke Running Backs. Und ja, letztes Jahr bei den Broncos hätte ich Melvin Gordon vor der Saison auch noch als starken Running Back bezeichnet. Und ein Wide Receiver Core, der eigentlich alles mitbringt. Chris Olave darf man nicht vergessen, hat ein super Rookie-Jahr gespielt. Ähnliche Zahlen wie Garrett Wilson, der dann auch Offensive Rookie of the Year wurde. Also ich sehe da schon eine Menge Potenzial. Und die Frage ist halt, was sie an dem Potenzial, was auf dem Papier ist, was sie da wirklich umsetzen können. Also ich würde sagen, ich bin wahnsinnig gespannt. Es kann in alle Richtungen gehen. Es kann eine Vollkatastrophe werden, dass Carr nicht funktioniert, dass Kamara nicht mehr rauskommt, dass sich Thomas nach 2 Wochen wieder verletzt. Also da ist wirklich alles möglich. Es kann aber auch sein, dass sie uns und vielleicht noch den einen oder anderen überraschen. Also ich würde sie nicht als Gewinner der Offseason oder der Free Agency bezeichnen, aber auf jeden Fall als wahnsinnig spannendes Team, wo ich mich echt drauf freue, die nächstes Jahr zu sehen, wie es so funktioniert. Aber gehe ich mit, dass das natürlich auch absolut nach hinten losgehen kann.
Übrigens, Blaulicht am Ende des Tunnels schreibt, überragend platziert Jan als Zentrumsstürmer.
Aber ist er doch eigentlich Torwart.
Für alle Podcast-Hörer, also wir sind hier so im Quadrat und wenn es klingelt an der Tür, dann hat Chris, der heute Technik macht, vielen Dank dafür, ihn, so wie Jan jetzt, im Zentrum platziert. Das ist damit gemeint.
Ich weiß nicht, wer von euch Ted Lasso schaut, beziehungsweise wer Apple TV Plus hat. Schauen wir uns wahrscheinlich alle, aber wer hat den Apple TV Plus? Und ein bisschen wie Sava, finde ich, ist er jetzt gerade so hier rein. Also anscheinend ist er so der Keil in der Freizeitmannschaft vom Kicker. Ist das korrekt? Sehe ich das richtig? Der Zlatan Ibrahimovic des Kicker.
Sind das große Worte.
Also dann würde ich eher sagen, der Taysom Hill als Schweizer Taschenmesser, weil ich gefühlt schon alle Positionen im Freizeitteam übernehmen musste und durfte. Und einige mit weniger großem Erfolg.
Nee, das ist nicht das Licht unter den Scheffel. Das ist, du bist der Granaten, das kann man einfach so sagen. Das ist so.
Lasst uns nochmal versuchen, zurück zu den Saints zu kommen. Grille, Detti, Michi. Wie beurteilt ihr die Saints? Stand jetzt? Status quo?
Ja, also ich denke halt, das ist ein bisschen so ein Zwischending. Also ich verstehe auch die Kommentare auf Twitch, weil die Saints natürlich schon gerade sich mittel- bis langfristig sehr stark ins Mittelmaß bewegen, denke ich, weil sie halt einfach nicht einsehen, dass sie vielleicht mal einen Umbruch nötig hätten. Und halt immer, das ist ja schon seit Jahren, diesen Drew Brees Cap-Hit immer noch vor sich herschieben und nochmal einen Cap-Hit vor sich herschieben und den nochmal ein Jahr und dann nochmal umstrukturieren. Und jetzt ist halt aber die Sache so, dass sie halt nicht mehr diesen Wahnsinnskader haben wie vor ein paar Jahren, weil die Spieler einfach ein bisschen alt geworden sind. Also Alvin Kamara, wir haben schon oft genug drüber gesprochen, ist mit 28 halt über der magischen Running-Back-Grenze.
Ja, so schaut es nicht aus.
Cam Jordan wird auf keinen Fall jünger mittlerweile. Ich glaube, der wird auch schon um die 34 mittlerweile. Und was ich aber trotzdem denke, ist, dass die Saints halt der Favoriten der NFC South sind nächstes Jahr mit Derek Carr, weil sie, glaube ich, den besten Quarterback in der Division haben nächstes Jahr. Ich halte viel von Derek Carr. Ich glaube auch, dass er mit Chris Olave viel anfangen kann. Ich glaube auch, dass diese Offense spannend sein kann. Deswegen traue ich den Saints auch zu, in die Playoffs zu kommen. Aber ob es halt mehr wird und vor allem, ob sie halt in den nächsten 3-4 Jahren noch aus diesem besseren Mittelmaß so richtig zum Contender aufsteigen, das sehe ich irgendwie durch diese langfristige Strategie irgendwie nicht gegeben bei den Saints.
Also was sie für mich zu einem Gewinner der Offseason oder der Free Agency macht, ist halt die Tatsache, dass sie ja eben Sean Payton abgegeben haben nach Denver und dafür ja einen First-Round-Pick von den Broncos bekommen haben. Und ich habe mal geschaut, wo dieser First-Round-Pick eigentlich herkommt. Das war ursprünglich der Pick der 49ers, die halt an 29 abgeschlossen haben, also ja sehr gut waren letztes Jahr. Und diesen Pick, den hat jetzt das vierte verschiedene Team, das diesen Pick jemals hatte. Die 49ers haben ihn an die Dolphins geschickt in dem Trey Lance-Deal. Und die Dolphins haben ihn dann wieder an Denver zurückgegeben für Bradley Chubb. So, und jetzt landet er bei den Saints. Also für den Trainer, der sowieso nicht mehr da ist, dann noch einen First-Runner abzugrasen, ist natürlich schon stark. So, es ist ja nur die Frage, was ist jetzt mit Derek Carr? Klappt's oder nicht? Jamal Williams, also ich bin bei dir, Michael. Ich glaube, Kamara ist durch. Aber im Fantasy, wenn er mir in den Schoß fällt, dann würde ich es trotzdem versuchen natürlich. Aber Jamal Williams ist natürlich als Early-Down-Grinder und an der Goal-Line, ich meine, 17 Touchdowns machst du ja auch nicht aus Versehen, deswegen.
Nee, ich war zum Beispiel auch ziemlich überrascht, dass den die Detroit Lions nicht gehalten haben. Er selbst hat ja dann irgendwie mal angedeutet, dass er nicht so gespürt hat, als wollten sie ihn unbedingt halten und dann nicht so das Ultra-Vertrauen gespürt hat. Fand ich irgendwie schade, weil er doch irgendwie den Lions letztes Jahr ja auch ein Gesicht gegeben hat, eben mit seinen kurzen Touchdown-Rushes und so, da war da halt einfach eine Bank, auch bei den Lions, die in der Offense irgendwie echt nicht so die großen Adressen hatten, neben St. Brown und dann ja noch Hawkinson verloren, da war da einfach eine zuverlässige Bank, deswegen war ich einfach überrascht, dass er auf dem Markt war und dass die Saints dann zugeschlagen haben, gerade weil ich auch sehe, dass Kamara vielleicht nicht mehr das abliefern kann, was man sich irgendwie ja von ihm länger vielleicht in den letzten Jahren gewünscht hat, als er dann letztlich gebracht hat. Finde ich eigentlich einen ganz guten Move und dann Michael hat es auch schon angesprochen, wenn Carr mit Olave ganz gut funktioniert, dann sind sie da schon fähig in der Offense immer was abzureißen und dann eben auch die NFC South zu gewinnen. Also das sehe ich auch, dass sie da Investments gemacht haben, um in die Playoffs zu kommen, aber wie es dann in 2-3 Jahren aussieht, das ist ja eine andere, neue Diskussion dann wieder. Da müssen sie natürlich irgendwann auch mal einen größeren Umbruch irgendwie einleiten. Aber das können wir ja dann in Folge 150 oder so.
Das machen wir, das machen wir zur 100. Folge dann. Werners Mofa schreibt auf YouTube, auch ein sehr schöner Handle, finde ich, Werners Mofa, dass die Panthers die Süddivision der NFC gewinnen. Also auch über die einzelnen Divisions nach dem Draft, irgendwann im Laufe des Sommers, werden wir dann natürlich auch nochmal ausführlich sprechen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem in der Division auch hier in diesem Podcast unterschiedliche Teams an Position 1 genannt werden. Jan, schön, dass du vorbeigeschaut hast.
Danke dir.
Wir hören uns alsbald wieder in Folge 51 oder 52.
Ich freue mich drauf. Wir sehen uns.
Ciao.
Ciao, Sava.
Ciao.
Ciao, Sava.
Ibra.
Ibra. Ich habe übrigens die Frage aus der Kicker-Redaktion von Herrn Schüssler.
Oh.
So, liebe Kicker-Kollegen, jetzt lege ich mich mal auf eure Therapeuten-Couch. Herr Schüssler ist Ravens-Fan, wurde mir gesagt. Ich brauche eure Hilfe in Sachen Lamar. Liebe Grüße nach Nürnberg. PS Grille, Fülle ist on fire. Fülle ist aber echt die Lücke, ne? Also ich würde als Bremen-Fan
sagen,
die
Lücke. Ja, genau. Ja, ja.
Gut. Also Lamar Jackson, Kutsche, wenn das für dich okay ist.
Ja, natürlich.
Schauen wir die Lamar Jackson-Diskussion als Lückenfüller.
Also wir waren doch alle alle schon mal auf einer goldenen Hochzeit, oder? Da gibt's doch immer mal wieder irgendwie unterschiedliche Programmpunkte und jemand steht plötzlich auf und sagt, ich hab da auch was vorbereitet. Detti hat, Detti hat gemeinsam mit, wartet, ich will ihn auch richtig, Herrn Schüssler war das, ne? Mit Herrn Schüssler für euch was vorbereitet. Bitteschön.
Ja, also die große Frage ist, was passiert mit Lamar Jackson? Lamar Jackson hat jetzt gestern oder vorgestern, glaube ich, auf Twitter einen Brief an seine Fans geschickt und hat da verraten, dass er am 2. März bereits die Franchise darum gebeten hat, getradet zu werden, weil die Ravens nicht interessiert waren, meinem Wert gehaltsmäßig für einen neuen Vertrag zu entsprechen oder so. Baltimore hat ja den Non-Exclusive Franchise Tag auf Lamar gesetzt. Das ist relativ clever. Wir hatten vor ein paar Wochen im Icing the Kicker hatten wir ja auch über das Quarterback-Karussell gesprochen. Das könnt ihr auch gerne noch nachhören. Das ist immer noch einigermaßen aktuell, beziehungsweise wie wir das damals gesehen haben und was danach passiert ist, finde ich schon interessant. Und da hatten wir das Ding bei Daniel Jones. Da habe ich gesagt, okay, gebt ihm doch diesen Non-Exclusive Franchise Tag, wenn er schon 40 Millionen verlangt, und zwingt dadurch, ihn mit anderen Teams mehr oder weniger zu verhandeln. Und wenn er dann merkt, okay, also diese 40 Millionen kriege ich von keinem anderen Team, dann können die Giants halt reinspritzen und sagen, nee, wir matchen dieses Angebot und sollten wir ihn verlieren, bekommen wir 2 First-Round-Picks. Das ist jetzt die Situation bei Lamar. Die Situation bei Lamar ist, was clever aus Baltimore-Sicht ist, keiner will ihm offensichtlich diese kolportierten 200 Millionen oder mehr garantiertes Gehalt zahlen. Also Lamar Jackson, glaube ich, bewegt sich so in Richtung Deshaun Watson-Vertrag. Die NFL oder die Besitzer, die haben sie sicher auch untereinander abgesprochen, wollen das eben, wollen nicht darauf eingehen und wollen verhindern, dass sowas in Zukunft Usus wird. Dass jeder Quarterback, wenn das jetzt Watson und Jackson wären, dann kommt nächstes Jahr der Nächste um die Ecke und sagt, ich will 300 Millionen garantiert. Komplett. Für so und so viele Jahre. Das wollen sie alle verhindern und deswegen sagen sie, nein, wir gehen da nicht drauf ein. Und Baltimore ist in einer ganz guten Position, weil die sagen, okay, non-exclusive Franchise Tag, wenn ihm jemand was bietet und es ist weit davon entfernt von dem, was er offensichtlich vielleicht haben will, dann können wir es immer noch matchen. Und wenn wir ihn verlieren, bekommen wir 2 First-Rounder und das ist dann schon ein sehr ordentliches Gegengewicht, was man dann für Lamar Jackson eintauschen würde. Arthur Blank, der Owner der Atlanta Falcons, hat auch vor ein paar Tagen gesagt, ja, guter Spieler und so weiter, aber er hat halt immer so 5-6 Spiele pro Saison in den letzten 2 Jahren verloren. Und wenn du halt diesen Playing-Style hast, dann, und er war ja schon des Öfteren verletzt, dann wird sich das auch nicht ändern, vermutlich. Und so einem Spieler, auch wenn er erst 26 ist, geben wir halt eben nicht so viel Geld, dass sich das lohnen würde. Was sagt ihr, wo geht er denn jetzt hin? Oder geht er überhaupt nur irgendwo hin? Oder bleibt er bei den Ravens und spielt für 32,4 Millionen?
Die Frage ist halt wirklich, welches Team nimmt ihn jetzt aktuell noch? Also die Ravens sind da ja schon in einer ganz guten Position. Du hast es angesprochen, Arthur Blank, der Falcons-Owner, hat durchblicken lassen. Naja, werden wir eher nicht holen. Zu den Commanders hätte er meiner Meinung nach auch gepasst, weil es eigentlich ein Team ist, was so eigentlich gut aufgestellt ist, bis auf Quarterback. Aber da hat jetzt Ron Rivera auch, glaube ich, vorgestern oder so durchblicken lassen, dass sie da jetzt nicht wirklich da auf dem Markt sind, dass sie da nicht wirklich überlegen, da was zu machen. Was ich mir mittlerweile noch am besten, also auch nicht gut vorstellen kann, Sandro, Therapie für dich, ich glaube, er bleibt, aber am besten kann ich mir gerade noch die Indianapolis Colts mittlerweile vorstellen, denn die waren ja, wenn wir jetzt auf diesen Trade-Up der Bears, der Panthers auf Nummer 1 anschauen, da waren die Colts der klare Verlierer. Die waren vorher, waren nur die Texans vor ihnen, die auf Quarterback-Suche waren. Sie hätten einen der zwei Top-Quarterbacks, CJ Stroud oder Bryce Young, bekommen. So, jetzt kriegen sie an Nummer 4 wahrscheinlich nur noch den drittbesten Quarterback der Klasse.
Wenn
und
überhaupt.
Da ist, wenn überhaupt. Und da ist, genau, die Cardinals könnten auch noch raustraden. Und da ist für mich aber schon nach dem zweiten, also nach Bryce Young und CJ Stroud, ist für mich schon ein Drop-off da zu Will Levis und Anthony Richardson. Und ja, bevor du jetzt sagst, ja, gut, die beiden werden weg sein, dann kann es schon sein, dass sie sagen, bevor wir jetzt einen von denen nehmen, von denen wir vielleicht nicht zu 100% überzeugt sind, an Nummer 4, was ein sehr hoher Pick ist, bezahlen wir lieber noch einen First-Rounder obendrauf und nehmen halt einen, der es schon bewiesen hat, der schon MVP war. Aber natürlich die Verletzungsthematik, glaube ich, wird viele Teams davon abhalten, so viel zu investieren. Nicht nur was die Picks angeht, sondern vor allen Dingen halt, was einen teuren Vertrag angeht.
Ich habe übrigens, also ich habe es irgendwo gelesen, das ist jetzt nicht meine Idee, dieser Take, aber ich finde den super. Wenn der Besitzer der Colts, Jim Irsay, der das ja von seinem Vater übernommen hat, Lamar Jackson aus Baltimore herausreißt, 40 Jahre nachdem sein Vater die Baltimore Colts nach Indianapolis verlegt hat, dann wird die Familie Irsay nie wieder einen Fuß nach Maryland setzen dürfen für die nächsten 100 Jahre oder 500 Folgen oder was auch immer. Also das wäre schon wieder sehr lustig irgendwie so ein bisschen. Also, aber ich gebe Michael recht, das ist fast die wahrscheinlichste Variante, was so das Schema und das die Offensividee betrifft, ist Atlanta natürlich ein heißer Kandidat. Da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, aber es spricht momentan einfach nichts dafür, dass da irgendwas köchelt. Deswegen.
Atlanta wäre perfekt, finde ich.
Ja, eigentlich schon. Ja,
total. Aber, ja. Die haben gestern ja nochmal offiziell bestätigt, dass Desmond Ridder auf jeden Fall der Starter wird. Also ich glaube auch, dass das nicht passiert.
Wobei und die Cole, so eine gute Offseason, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Wir haben vielleicht noch einen Gast, der sich damit beschäftigen kann. Aber die haben eine super Free Agency hingelegt bis jetzt, Atlanta. Das wäre natürlich nochmal
Splashy.
Ist I-Tüpfler.
Ich könnte euch jemand anbieten, der vielleicht den Ball aufnimmt in Bezug auf die Falcons. Es hat aber noch nicht an der Tür geklingelt, aber ich kann euch sagen, es hat sich noch ein kleiner Überraschungsgast angekündigt. Ein Falcons Ultra.
Oh.
Ach du je.
Das würde
ich kann ja nochmal um die Lamar-Sache kurz rund zu machen und auch hier Herrn Schüssler, der übrigens Lehrer ist, vielleicht kann er das ja an seine Schüler weiterreichen. Ich bin natürlich Colts, wäre das irgendwie wirklich logisch, das habt ihr ja gut erklärt, aber ich glaube am Ende, die Ravens sind einfach in einer guten Position, das wissen sie die ganze Zeit. Auch John Harbaugh hat gestern oder vorgestern nochmal gesprochen und hat gesagt, ja, er hat jetzt noch nicht aktiv mit Lamar gesprochen, aber er ist da ganz ruhig und er geht da schon davon aus, also er hat in seinem Kopf quasi die Offense weiterhin mit Lamar Jackson und ich glaube dann auch am Ende, dann spielt er halt für diese 32,4 Millionen oder was es ist. Es war halt immer auch das Problem, was ja auch mit dazu gegeistert ist, was Lamar vielleicht halt irgendwie, dass ihn keiner eingefangen hat. Er hatte ja offenbar keinen richtigen Agenten, Berater, der ihm da irgendwie alles immer mal so wegen auch vielleicht so Gespräche vorfühlt, sondern das macht er irgendwie selber, finde ich ja auch an sich gut. Aber ich glaube, da ist er vielleicht, schießt er gerade mit seinen Verletzungen, die er in der Vergangenheit hatte, vielleicht ist er da mit seinem Gehalt, was er da gefordert hat, irgendwie übers Ziel hinaus geschossen. Aber ich glaube, am Ende ist es wahrscheinlich sehr, dass er einfach bei den Ravens bleibt.
Ich möchte an der Stelle noch vier Kommentare einbauen. Marcel Saalfeld sagt Dreierlachs. Das geht wieder in Richtung Grille. Der Dreierlachs. Finde ich super. Das Auswärtstrikot von Werder Bremen ist angeblich ausverkauft.
Ja.
Dieses Lachsfarbene, sensationell. Blaulicht am Ende des Tunnels sagt nochmal, ich glaube, Lamar wird sich keinen Gefallen damit getan haben, das erste Angebot der Ravens ausgeschlagen zu haben. Man weiß es nicht, er hat ja keine Agenten, er macht es ja alles selbst. Mike Matthias, alter Freund der Footballerei, schreibt zu Recht, ich finde es gut, man darf keine NBA-Zustände zulassen, wo die Spieler quasi machen, was sie wollen und die Teams auch erpressen. für mehr Kohle. Und dann schreibt Shreddiest, aber was gesagt wird, darf man halt auch nicht für bare Münze nehmen. Klar, wir wissen ja, hat Lamar so viel verlangt? Hat er irgendwelche Angebote ausgeschlagen? Stellt er sich hin und sagt, ich will 250 Millionen garantiert, Freunde der Sonne? Oder wie läuft das ab? Weiß kein Mensch. Lamar twittert auch relativ viel in den letzten Tagen und sagt, ja, ihr werdet schon sehen und naja, gut. Es bleibt spannend, Kutsche.
Ja, das bleibt es auf jeden Fall, weil unser Gast ist mittlerweile da. Er hat auch geklingelt, aber er hat sich noch versteckt. Er ist nicht
Doch,
zu sehen.
Jetzt ist er rausgeschlüpft.
Ist er da? Ich sehe ihn noch nicht. Ah ja. Thomas, moin.
Schwierigkeiten geklappt, aber kleine Anlaufschwierigkeiten, das passt ja auch sehr gut zu meinem Free Agency Gewinner. Die Atlanta Falcons, die haben jetzt seit ein paar Jahren Anlaufschwierigkeiten. Und ich habe jetzt auch schon mit Spannung eure Lamar Jackson Diskussion verfolgt. Ich bin da ganz bei euch, es wäre mit Atlanta tatsächlich der beste Fit geworden. Dass man jetzt Desmond Ridder gestern Abend so als QB1 announced hat, hat mich ein bisschen an die Bears erinnert, die vor ein paar Jahren mal Andy Dalton, genau, danke, als QB1 groß abgefeiert haben und die Fanbase komplett durchgedreht ist und dann haben sie aber doch noch im Draft zugeschlagen und Andy Dalton war dann niemals der QB1. Mein Free-Agency-Gewinner sind sie deshalb, weil sie jetzt endlich mal eine Free-Agency auch haben konnten. Nach den Jahren in der Cap-Hölle war Free-Agency für mich als Falcons-Fan wirklich irrelevant. Ich habe die anderen 31 Teams verfolgt, aber es gab einfach kein Geld auszugeben. Deswegen sind die Falcons da auch einfach nicht oder konnten sie nicht aktiv werden. Diese Saison ganz anders, weil man eben die letzten 2 Jahre die Cap-Hölle auf sich genommen hat und Dead Cap Money vom Matt Ryan-Vertrag in erster Linie hatte und jetzt einfach das Kapital verfügbar ist. Und man hat es aus meiner Sicht richtig clever ausgegeben. Die starke O-Line, die ja vor allem im Run-Game letztes Jahr ein riesiger Faktor war,
Hey.
Jetzt wird das.
Naja, noch.
Cap-Hölle.
Die Internet-Hölle.
Er kommt wieder.
Aber Calais Campbell ist ja heute noch vermeldet worden, geht auch zu den Falcons, was ich natürlich als Jaguars-Sympathisant irgendwie feier. Also da entsteht einiges bei den Falcons, oder?
Die beste Stimme der NFL, meiner Meinung nach.
Definitiv. Hallo.
Aber kennt ihr das, ich glaube, von der Top 100, NFL Top 100, wo sie vergleichen Calais Campbell 2014 oder 2015 mit Calais Campbell 2022 und die Stimme einfach 8 Oktaven tiefer geworden ist. Und er sagt, selbst weil er so viel rumgeschrien hat auf dem Platz.
Ja. Der alte Vapor.
Das hat auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Substanzen zu tun. Also falls hier jetzt irgendjemand daran denkt. Ja.
Aber ich frage mich ein bisschen, warum Calais Campbell sich das antut, ehrlich gesagt. Der ist jetzt 37 oder wird 37, hat noch nie einen Super Bowl gewonnen, immer einer der besten Spieler gewesen und jetzt nochmal zu einem Team zu gehen, was ich hoffe, Tommy hört mich jetzt gerade nicht, er ist ja eh nicht connected, aber weit davon weg ist, ein Contender zu sein. Also für die Falcons ist es super, also gerade in der D-Line jetzt mit Grady Jarrett und Calais Campbell, das ist natürlich Physis ohne Ende, nur aus Sicht von Calais Campbell, aber ich glaube, der ist ja so ein Mensch mit einem sehr großen Herz, ist ja auch mal Walter Payton Man of the Year geworden, vielleicht hat er einfach ein Herz für die schlechten Teams, ich weiß es nicht.
Wie meinst du das jetzt? Also er war ja auch bei den Jaguars.
Ja, die waren davor ja auch nicht so gut, glaube ich.
Er war dabei, er war Teil von Sexton.
Ja, die sind mit ihm gut geworden halt.
Gut. Okay, also ganz interessant finde ich, dass wir 2 Gewinnerteams aus der NFC South haben, mit den Saints und den Falcons. Detti, wo reißt du dich denn jetzt ein? Wohin führst du uns? In welche Reise? In welche Stadt, so rum muss es heißen.
Ja, ins schöne Dallas, Texas entführe ich euch und die Cowboys, die fand ich schon immer ein interessantes Team und America's Team und immer an den Erwartungen gescheitert und Mike McCarthy überraschenderweise letztes Jahr durfte er nochmal weitermachen und dann haben sie wieder nichts gerissen, so wirklich. Also die Cowboys sind ja immer im Super Bowl-Fenster gefühlt. Und wenn du Jerry Jones fragst, wird es jetzt auch langsam Zeit, solange er noch da ist. Ich glaube aber, wenn sie nur die Free Agency bewertet oder bewerten möchte, dann haben sie auf der einen Seite wichtige eigene Free Agents, also teamintern gehalten und haben halt zwei Schwachstellen sehr gut bedient. Aus meiner Sicht. Und zwar Wide Receiver und Cornerback. Und sie haben auf Wide Receiver den Fehler, den sie letztes Jahr mit Amari Cooper gemacht haben, weil das war ein Fehler, ihn für einen 5th-Runden-Pick und einen Tausch von 2, also von 6th-Runden-Picks mit Cleveland abzugeben. Der geht dann nach Cleveland, fängt 78 Pässe für 1160 Yards und fängt 9 Touchdowns. Ja, das hätte halt den Cowboys auch ganz gut gefallen und ganz gut gepasst. Die Cowboys haben, glaube ich, auf die Karte, also hatten zwei Probleme, auch wieder die viel zitierte Cap-Hölle. Sagen, okay, Zeke Elliott ist super, den behalten wir noch, aber wir geben Amari Cooper ab, weil der auch relativ teuer ist. Und wir gehen davon aus, dass Michael Gallup nach seiner Kreuzbandverletzung wieder komplett durchdreht. Michael Gallup hat erwartungsgemäß, finde ich, dann halt so gespielt, wie er halt spielt nach so einem Kreuzbandriss. Aber Michael Gallup wird vielleicht auch nie ein richtig guter Nummer 2 Receiver werden. Michael Gallup war gut als Nummer 3 Receiver, als die Cowboys mit CeeDee Lamb und Amari Cooper mit das beste Receiver-Duo in der NFL hatten. Und da war Gallup eine super Ergänzung. Jetzt haben sie es gut gemacht mit Brandon Cooks, der gefühlt zum 10. Mal getradet wurde. Der, glaube ich, schon okay ist als Typ. Der hat immer so ein bisschen Pech gehabt, ist halt zu Teams gekommen, ich glaube mit Ausnahme von den Patriots, mit denen war er im Super Bowl, aber ansonsten waren es halt immer Teams, mit denen er sportlich nicht wirklich was reißen konnte.
Mit den Rams war er auch im Super Bowl.
Richtig, genau.
Mal in Folge in Super Bowl verloren hat er sogar, meine ich.
Ja, genau, er hat es halt immer verloren. Aber er hat halt auch selbst persönlich immer super produziert, also er hat halt immer oder meistens über 1000 Yards gefangen und letztes Jahr, er war, glaube ich, ursprünglich Captain, dann war er nicht mehr Captain. Also vielleicht hat es in Houston auch nicht mehr gepasst und er war halt ein logischer Trade-Kandidat. Und jetzt hast du halt in Dallas die Reihenfolge Cooks, CeeDee Lamb sowieso, aber CeeDee Lamb vielleicht öfter im Slot. Da ist er wahrscheinlich, als Rookie hat er es gespielt, noch besser als Outside. Und Michael Gallup natürlich auch als Outside-Receiver. Wenn du in 3 Receiver-Sets spielst, was ja relativ oft vorkommt in der NFL heutzutage, also im 11-Personnel, dann ist das ein richtig gutes Receiver-Trio. Und auf der anderen Seite des Balls haben sie halt Stephon Gilmore geholt, der zwar schon 32 ist, aber den haben sie halt nur einen Jahresvertrag gegeben für knapp 10 Millionen und glaube einen 5th-Runden-Pick an die Colts abgegeben. Und neben diesem zweiten guten Receiver, den sie letztes Jahr nicht hatten, war halt dieser zweite Cornerback ein Riesenproblem. Und auch diese Stelle haben sie adäquat besetzt, auch wenn es nur für ein Jahr ist. Aber Gilmore hat letztes Jahr noch super gespielt in Indianapolis und gegenüber von Trevon Diggs und Daron Bland, der dann dieser Nickelback gegen den Slot-Receiver sein wird, glaube ich, haben sie auch ein sehr gutes Cornerback-Trio jetzt. Gute Receiver, gute Cornerbacks und mit Dan Quinn einen sehr guten Defensive-Coordinator. Also eigentlich ist wieder alles für die Cowboys gerichtet. Was sie daraus machen, ist wie immer die andere Frage. Sie haben Tony Pollard behalten, sie haben Donovan Wilson behalten, sie haben Dante Fowler behalten, sie haben Leighton Vander Esch behalten. Das sind alles keine Schlüsselspieler mehr in dem Team, aber die sind schon wichtig so als Gerüst.
Ganz kurz, ich möchte einmal auch euch draußen zu Wort kommen lassen, weil Hippach schreibt auf YouTube, Cowboys haben gefühlt in den letzten Off-Seasons immer gewonnen,
ja,
nur nicht in der Regular Season oder wenn mal erreicht den Playoffs. Und Sebastian schreibt, Teil auch der Footballerei, liebe Grüße, Jerry Jones macht einfach den Jean-Luc Picard, wird dann 170 Jahre alt und die Cowboys holen trotzdem keinen Titel. Also Thomas ist wieder zurück. Moin Thomas, Frage an euch, anderen 4, 3, zählen kann. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Wie bewertet ihr die Free Agency Phase der Cowboys?
Ja, es hängt halt stark damit zusammen, wie viel dir Cooks und Gilmore halt geben können. Ich sehe es wie Detti, die Verpflichtungen machen Sinn beide. Gerade Brandon Cooks war ich eigentlich immer Fan von. Ich glaube auch, dass er sich sehr gut ergänzt mit CeeDee Lamb. Also CeeDee Lamb, der im Slot am gefährlichsten ist, der aber auch dieser Big-Body-Receiver ist, der One-on-Ones gewinnen kann. Und Brandon Cooks halt eher so als Speedster, der trotzdem auch ein guter Route-Runner ist. Die Frage ist halt bei beiden so, für ihre Positionsgruppe sind sie nicht mehr die Jüngsten. Zenit haben sie wahrscheinlich beide so knapp überschritten. Ich denke, zumindest bei Cooks, aber dass er noch ein, zwei gute Jahre im Tank hat. Der Drop-off kann da halt schnell kommen mit 29. Aber ja, Gilmore und Cooks sind spannende Verpflichtungen und die werden dich auf jeden Fall kurzfristig so weit bringen, dass du halt wieder ein NFC-Contender bist. Und das muss man halt sehen. Die NFC ist einfach, die wird auch nächste Saison nicht stark sein. Und ein Team wie die Cowboys, was ein gutes Roster hat, kann dann mit relativ moderaten Verstärkungen, wie ich es jetzt mal nennen würde, Erfahrung, aber jetzt nicht die absolute Top-High-Quality, kann da schon weit kommen dann.
Ich möchte an der Stelle nochmal über Brandon Cooks was sagen, weil Michael hat es ja angedeutet, den haben wir ja selber in der Redaktion bei uns immer oft thematisiert, weil den hätten wir wirklich gerne, sehr gerne bei den Packers gesehen in den letzten Jahren irgendwie, auch wenn es nur für ein Jahr mal gewesen wäre, das ist ja irgendwie typisch für ihn.
Genauso wie Will Fuller für eine Zeit lang.
Ja, genau, Will Fuller war auch immer Thema, dann war es irgendwie letztes Jahr Sammy Watkins und da haben wir ja auch mit Daddy noch drüber geredet, ja, vielleicht, aber ja, das war dann das
Sternstunde von Icing the Kicker, Sammy Watkins, Receiver Number One.
Unfassbar, wirklich. Ja. Und da hatte ich immer Brandon Cooks gern gesehen und jetzt ist er eben bei den Cowboys und das finde ich passt da einfach ganz gut hin. Auf der anderen Seite, Gilmore habt ihr ja schon beide gut thematisiert, einfach ein riesen erfahrener Typ, für ein Jahr auch top unter Vertrag genommen. Dan Quinn wird die Defense da super anleiten. Und ja, Zeke Elliott ist weg, du kannst dich total auf Pollard konzentrieren, der ja irgendwie in seiner Prime ist. Also ich finde, da haben sie ja an vielen, vielen Stellschrauben echt gute Sachen gemacht.
Und vielleicht kommt ja auch noch Bijan Robinson im Draft dazu. In vielen Mock-Drafts holen die Cowboys ja ihn noch als weitere Running-Back-Verstärkung. Das wäre natürlich auch was. Thomas, du bist wieder da. Wie weit warst du darin fortgeschritten, die Atlanta Falcons in der NFL-Saison 2023 zum Super Bowl-Champion zu machen? Wir hatten in der Zwischenzeit noch über Calais Campbell gesprochen, den ihr ja heute auch verpflichtet habt.
Genau, also 2023 wird es nichts, aber 2024 sind wir dann garantiert dabei, da lege ich mich fest. Ja, also die Offense, da war ich eigentlich so gut wie durch. Also O-Line zusammengehalten, mit Jonnu Smith noch eine ganz nette Tight-End-Waffe geholt, hinter Kyle Pitts dann eben, beziehungsweise auch fürs Blocking-Game, wenn Kyle Pitts wieder außen als Receiver dasteht, wie so oft, wenn der dann auch hoffentlich wieder fit ist. Und man hat jetzt noch so zwei, drei Receiver-Namen geholt, einfach für die Tiefe, weil es waren ja immer die letzten paar Saisons die Witze. Es wurde dann das Falcons Receiver-Core vorgelesen und man kannte eigentlich alle vier Leute nicht, so ungefähr. Deswegen, ja, wichtig, da einfach Tiefe reinzubringen, weil Verletzungen gibt's immer. Und ja, noch so eine richtige Nummer zwei hinter Drake London dann einfach, oder eine 1B für Drake London noch dazu, wäre da noch wichtig. Aber man hat ja noch Draft-Munition und die ganz große Baustelle, die jetzt endlich adressiert werden konnte, ist da einfach die Defense. Denn die Offense mit Arthur Smith hat immer wieder gute Dinge gemacht und immer wieder Ansätze gezeigt, aber dann hat's nur ein Drive gebraucht des Gegners und zwei, drei Spielzüge und zwei, drei tiefe Bomben und man hatte wieder einen Touchdown kassiert. Und so ging es den frustrierten Falcons-Fans mit dieser Defense lange. Man hat so zwei, drei echt sehr hoch talentierte Spieler schon gehabt, aber jetzt mit Jesse Bates, dem
Safety Bengals. Okay.
T. Higgins kommt auch zu den Falcons.
Ja, genau.
Wir Breaking News. T. Higgins nach Atlanta.
Die Falcons
für den 8-Runden-Pick.
Die Falcons haben endlich wieder Geld für die Free Agency, aber da mussten sie halt leider beim Internet sparen. Das passiert. Wer die Footballerei live regelmäßig verfolgt, weiß, dass es Blitzumfragen gibt. Und die würde ich hier jetzt auch einfach mal einführen. Eine Blitzumfrage an euch Zuhörern, Zuschauern. Schreibt doch mal in die Kommentare. Wir haben bisher schon 4 Gewinnerteams, wenn ich mich nicht erzählt habe, besprochen. Schreibt doch mal rein, ob ihr Team Grille seid, Stand jetzt, mit den Jets, ob ihr Team Jan seid mit den Saints, ob ihr Team Daddy seid mit den Cowboys oder ob ihr Team Thomas seid mit den Falcons. Zu welchem Team würdet ihr zählen wollen, wenn es darum geht, ein Gewinnerteam in der Free Agency zu bestimmen? Und ein weiteres folgt jetzt in der Zwischenzeit, nämlich Michi wird jetzt euch sein Free Agency Gewinnerteam präsentieren.
Ja, ihr braucht eigentlich noch gar nicht abstimmen, denn jetzt wird euch die Argumentation wird euch keine andere Wahl lassen, als keine der vier Optionen zu wählen. Ich bin es ein bisschen anders angegangen an diese Exercises. Ich habe jetzt nicht geguckt, welches Team hat sich am besten oder am meisten verstärkt und holt jetzt nächste Saison, Tommy, 8 oder 9 Siege statt halt 5 oder 6. Nichts für ungut, aber in der NFL geht es am Ende um die Trophäe, um die Vince Lombardi Trophy, ums Gewinnen. Nur wer gewinnen kann, ist ein Gewinner, ein Free Agent Gewinner. Und so bin ich bei den Cincinnati Bengals gelandet.
Sagt der Bayer Leverkusen-Fan übrigens an der Stelle.
Richtig, Europa League Gewinner 2023.
Hashtag Unterhaching.
Genau. Die Bengals haben ja auch noch den Super Bowl gewonnen. Wird jetzt aber soweit sein. Deswegen sind die quasi mein Fußballvorbild nur in der NFL. Erstens, also die Bengals haben Orlando Brown geholt. Das ist der erste Grund, warum sie für mich der Gewinner sind in der Free Agency. Und der zweite Grund ist, sie haben Orlando Brown von den Chiefs geholt. Also sie haben erstens ihren größten Need gefüllt, nämlich die O-Line mit dem besten Spieler, der auf dem Markt war. Und sie haben dafür einen wirklich vertretbaren Preis gezahlt, wie ich finde. Also 4 Jahre, $64 Millionen. Das ist für einen Tackle in dem Alter und vor allem mit der Qualität absolut in Ordnung. Sie sind da also stärker geworden und die Chiefs, und das ist jetzt der Punkt, ist ihr Hauptkonkurrent auf den Super Bowl. Und die sind dadurch, dass sie Orlando Brown jetzt nicht mehr haben, meiner Meinung nach schwächer geworden. Wenn wir jetzt aktuell schauen, wer sind die Top-Favoriten auf den Super Bowl? Sind es für mich die Chiefs und die Bengals? Man kann vielleicht noch die 49ers nennen, da weiß man noch nicht, wer Quarterback spielt. Man kann die Eagles nennen. Aber die Chiefs und die Bengals sind die zwei besten Teams in der NFL, meiner Meinung nach. Das sind die zwei Top-Favoriten. Das war die Paarung in den letzten beiden AFC Conference Finals. Also in der deutlich stärkeren der beiden Conferences. Und jetzt haben die Bengals halt einen Unterschiedsspieler, den vorher die Chiefs hatten. Orlando Brown hat im Super Bowl sensationell gespielt. Die O-Line der Chiefs hat keinen einzigen Sack gegen die D-Line der Eagles zugelassen. Und er behebt halt die mit Abstand größte Schwachstelle, die Bengals noch in ihrem Roster hatten. Sie haben außerdem noch Cody Ford geholt. Das ist auch ein ehemaliger First-Round-Pick, auch für die O-Line. Denn sie haben ja auch letztes Jahr feststellen müssen, wie wichtig es ist, noch einen 6. oder einen 7. Mann zu haben, der auf einem gewissen Level spielen kann für diesen Positionen. Da war ja dann gegen Ende der Saison in den Playoffs waren einige verletzt, dann sind halt wieder die Löcher aufgetreten. Cody Ford kann Tackle, kann Guard spielen. Das wäre dann so der 6. oder der 7. in der O-Line. Also sie haben, muss man sagen, aus ihren Fehlern gelernt. Das machen schlaue Teams. Das sind die Bengals mittlerweile. Klar, Tommy, du hast es angesprochen, sie haben Jesse Bates verloren an die Atlanta Falcons, haben auch Von Bell verloren und Hayden Hurst. Das tut natürlich weh, will ich gar nicht bestreiten. Aber sie konnten halt nicht alle bezahlen, weil Burrow wird nächstes Jahr wahrscheinlich einen Mega-Deal bekommen, der wahrscheinlich nochmal alles toppen wird, was sie bis jetzt gesehen haben. Und dann investierst du halt lieber in die wichtigen Positionen und gerade in einen Spieler, der deinen Mega-Quarterback, der jetzt den teuren Vertrag unterschreibt, halt beschützen wird. Und dann macht halt ein Top-Spieler auf so einer wichtigen Position wie Offensive Tackle halt doch einen größeren Unterschied, als wenn du jetzt Jesse Bates ersetzt, der jetzt halt nicht mehr da ist. Und dafür ist Nick Scott gekommen, durchschnittlicher Safety, macht aber auf der Safety-Position halt keinen so großen Unterschied, wie wenn du einen durchschnittlichen Offensive Tackle hast oder Orlando Brown hast. Das machen smarte Teams, die investieren in die wichtigen Positionen. Deswegen, das machen Gewinnerteams, deswegen sind die Bengals mein Gewinner der Free Agency. Und jetzt könnt ihr alle abstimmen.
Ah, das fand ich jetzt schon überzeugend, muss ich sagen, Michi. Also ich weiß nicht, wie wehrt ihr euch?
Das war vor allem so mit Nachdruck formuliert, so quasi, ich lasse auch gar keine Widerrede
zu. Ja, das finde ich auch.
Sehr energisch.
Ein bisschen wie vor Gericht.
Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Aber, also als einziges, also ich werde da keine Argumente gegen Cincinnati finden. Ich meine, das hat der Bächle schon sehr geschickt eingefädelt. Wie kann ich denn gegen Cincinnati was sagen? Nicht möglich. Also Jesse Bates und Von Bell, also sie haben das Starting-Safety-Duo, beide verloren. Von Bell nach Carolina und Bates eben nach Atlanta. Aber okay, die Bengals haben ja letztes Jahr schon mitgedacht. Die wussten, dass sie Jesse Bates als Franchise-Tag nochmal halten können, aber sie haben Dax Hill, einen Rookie, relativ hohen Draft-Pick letztes Jahr schon verpflichtet. Der muss halt jetzt ran, aber okay, ist ja auch der Sinn eines hohen Draft-Picks. Und wie du schon sagst, Nick Scott. Okay, aber ist möglich. Und vor allem dieser Orlando Brown-Vertrag ist vor dem Hintergrund, dass du Laremy Tunsil siehst, der jetzt ja der bestverdiente Offensive Tackle in der NFL schon wieder geworden ist, mit 25 Millionen pro Jahr im Schnitt, ja, dann ist Orlando Brown fast ein Schnäppchen. Das ja, muss man sagen.
Total. Auch alles Mike McGlinchey, der auch, glaube ich, mehr bekommen hat jetzt von den Bears.
Ja, genau. Stimmt. Also, gut, Chicago ist halt so ein Team, die können das Geld zum Fenster rausschneuzen. Das ist wie bei Jacksonville. Das ist, ich meine, ja, das Geld ist da, das muss raus. Und deswegen overpayen die halt auch für so einen McGlinchey, der ja ein guter Spieler ist. Und Jacksonville hat letztes Jahr zu viel bezahlt für Christian Kirk. Aber er ist ein guter Spieler.
Aber Detti, weißt du, wer in den nächsten Jahren nicht mehr overpayen wird? Der erste FC Köln.
Ja, ja, das, Blaulicht am Ende des Tunnels, schreibt das doch dein Spezi. Oder bist du selbst?
Ja, ich habe mir auch ein Synonym zugelegt, nein. Aber ich fand es so schön, deswegen wollte ich es auch nochmal kurz.
Ja, ansprechen. Vollkommen zu Recht. Köln muss aufpassen, dass sie nicht absteigen. Ich bin
sehr Ding skeptisch. Dong.
Ja, Entschuldigung.
Es hat an der Tür geklingelt. Wir haben weiteren Besuch. André vom Kicker ist auch da. Und natürlich bei der goldenen Hochzeit von Icing the Kicker am Start. Moin, André.
Moin, das konnte ich natürlich nicht entgehen lassen hier.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auch du hast uns dein ganz persönliches Free Agency Gewinnerteam mitgebracht. Wer ist es denn?
Ja, genau, mein Gewinnerteam sind die Detroit Lions in der Tat. Detti haben sie in den Playoffs letzte Saison schon Freude bereitet, indem sie die Packers am letzten Spieltag geschlagen haben und die Seahawks in die Playoffs gehievt haben. Mhm. Jetzt haben sie sich richtig gut verstärkt, finde ich. Haben einige ihrer wichtigen Free Agents gehalten und haben sich dem größten Need, den sie hatten, gewidmet, nämlich der Defense, speziell der Secondary. Da haben sie erstmal sich auf Cornerback verstärkt mit Cameron Sutton, der für 3 Jahre und 33 Millionen von den Steelers kam. Das ist, finde ich, eine richtig gute Verstärkung. Und dann haben sie noch 6 Millionen für einen Einjahresvertrag für Emmanuel Mosley ausgegeben, den ich natürlich aus San Francisco sehr gut kenne und weiß, dass er letztes Jahr ein richtig gutes Jahr gespielt hat, bis er sich leider das Kreuzband gerissen hat. Und sonst wäre er für dieses Geld ohnehin gar nicht zu haben gewesen. Das waren schon mal zwei richtig gute Verstärkungen für Corner. Wobei, bei Mosley muss man natürlich schauen, wie es da mit der Gesundheit ist, wie schnell er da wieder fit wird. Und dann haben sie den Hauptgewinn, den sie dann noch gezogen haben, waren dann natürlich CJ Gardner-Johnson, der letztes Jahr mit den Eagles noch im Super Bowl stand, den jetzt der Slot wahrscheinlich dann spielen wird bei ihnen, aber auch auf Safety spielen kann. Letztes Jahr im Co-Leader in der NFL in Sachen Interceptions mit 6. Das ist eine richtig, richtig gute Verstärkung für die Lions. Mit Head Coach Dan Campbell und dem Defensive Coordinator Aaron Glenn hat er ja schon in New Orleans zusammengearbeitet einst. Da gab es jetzt ja auch die Bilder unter der Woche, wie er sich da mit Glenn in die Arme fällt, wie sie sich wieder getroffen haben. Und der Move bringt die Lions meiner Ansicht nach richtig weiter und ist auch eigentlich für den Preis ein Jahr für 8 Millionen, davon 6,5 garantiert, ein echter Steal meiner Ansicht nach. Und dadurch, dass sie jetzt die Needs da schon bedient haben, können sie jetzt auch dann schauen, wen sie dann im Draft an Position 6 wählen. Ob sie da müssen sie jetzt dann nicht unbedingt mehr die Secondary stärken, sondern können vielleicht einfach den besten Spieler nehmen, der da noch auf dem Board ist einfach. Dann haben sie jetzt, Grille hat es ja vorhin schon angesprochen, auf der Running Back Position haben sie Jamal Williams ziehen lassen, der so ein bisschen der Publikumsliebling war. Haben sich dafür mit David Montgomery von den Bears verstärkt, sind zumindest jünger geworden auf der Position. Ja, ich glaube, der ist 25 und Williams, glaube ich, 27, was ja Michael hat es vorhin genannt, das Alter
für den Running Back. Die magische
Grenze. Ja, genau, die ist da fast erreicht. Also denke ich mal, dass das da so ein bisschen der Sinn war. Vielleicht ist Montgomery auch ein bisschen vielseitiger als Williams, der jetzt ja schon eher da so ein reiner Powerback dann irgendwie war. Von daher denke ich mal, dass letzte Saison hat er auch 800 Rushing Yards oder so bei den für Chicago und 5 Touchdowns in 16 Spielen. Also das könnte man neben Swift dann schon ganz gut hinstellen. die O-Line würde eh schon zu einer der besseren O-Lines in der Liga. Da haben sie jetzt noch Graham Glasgow wieder geholt, der schon mal in Detroit gespielt hat, da noch ein bisschen für Tiefe gesorgt. Von daher würde ich sagen, dass die Lions da viel richtig gemacht haben, ohne viel Geld auszugeben und ohne überteuerte Verträge rauszuhauen. Letzte Saison waren sie eigentlich schon mehr oder weniger das beste Team, das nicht in die Playoffs gekommen ist, meiner Ansicht nach. Und jetzt gerade bei der Situation, die es in der NFC North gibt, die Packers höchstwahrscheinlich ohne Rodgers, die Bears sind noch mehr oder weniger im Rebuild und die Vikings, naja. Da wird Daddy jetzt wieder derjenige, der unsere Freunde vom Podcast grüßen muss. Aber über die Vikings haben wir letztes Jahr auch viel gesprochen. Die sparen auch ein bisschen ein und haben letztes Jahr viele enge Spiele gewonnen. Da wird es, glaube ich, schon ein bisschen Regression geben dieses Jahr. Von daher.
Das war.
Gewinnen die NFC North.
André, das war gerade spannend zu beobachten, als du sagtest, die Lions, für dich das Team, das beste Team, das nicht die Playoffs erreicht hat. Also wirklich Michi und Grille für unsere Podcast-Hörer haben synchron genickt. Das wie abgesprochen. Aber wie geht es euch als Podcast-Fans, als Packers-Fans denn
und
jetzt?
Podcast-Fans
und Podcast-Fans, ja. Genau, beides. Schöner Versprecher. Als Packers-Fans, dass da eine Gefahr durch die Lions plötzlich aufkommt. Lässt euch das schütteln?
Ja, also ich komm ja von unseren Divisionsrivalen, kann ich die Lions ja noch am meisten leiden. Ich mochte irgendwie immer diese Matthew Stafford, Calvin Johnson Combo. Und also wenn die Bears jetzt sich krass verstärkt hätten, wäre es für mich mehr ein Problem. Mit den Lions kann ich irgendwie leben und ich sehe auch wirklich, dass sie auf einem guten Weg sind. Also es wären tatsächlich dann auch mein Nummer 2-Pick gewesen für die Free Agents Gewinner. Ich glaube, wir haben noch nicht Cameron Sutton angesprochen, ne? Auch noch ein Cornerback, den sie verpflichtet haben. Sie haben halt genau das gemacht. Sie haben halt gutes Self-Scouting betrieben. Ne? Das ist in der NFL wichtig, dass du siehst, wo sind deine Schwächen und wie kann ich die bedienen, wie kann ich die verbessern. Das war eben die Secondary. Da haben sie jetzt einiges dazugeholt, einiges an Qualität. Die Defense war letztes Jahr halt wirklich unter aller Kanone, muss man sagen. Und die Offense war halt letztes Jahr schon echt stark. Und da reicht's quasi, wenn du diese Defense jetzt auf ein annehmbares Niveau bringst. Denn mit der Offense kannst du immer gewinnen. Jameson Williams kommt noch zurück. Der hat letztes Jahr fast noch gar nicht gespielt. Erst ganz am Ende war letztes Jahr First-Round-Pick. Ich persönlich sehe die Lions schon gerade in der NFC, die wir angesprochen haben, als echten Playoff-Contender-Grille. So leid's mir auch irgendwie tut. Aber die sind halt nächstes Jahr, glaube ich, schon stärker einzuschätzen als die Packers.
Ja, du musst halt, also wir sind ja beide, denke ich, oder auch viele da draußen sind ja mit Sicherheit gespannt, wie es dann, wenn Rodgers weg ist, bei den Packers läuft, wenn dann Jordan Love da das Vertrauen kriegt, das muss ich aber natürlich einspielen und wir diskutieren es ja auch oft, bei mir ist es genau gleich, ich bin damals, als ich so richtig in der NFL eingestiegen bin, dann habe ich auch Calvin Johnson und Matthew Stafford immer gesehen und fand das halt einfach irgendwie nett und auch die Rivalität zwischen Lions und Packers war irgendwie immer was Süßes, irgendwie was Neckisches. Das kann man irgendwie, finde ich, irgendwie ganz gut noch ertragen. Und wenn es dann um Vikings oder Bears geht, das ist halt einfach das Totale. Also da würde ich mich tausendmal schwerer tun, wenn ich jetzt irgendwie sagen müsste, scheiße, die Vikings oder Bears sind hier der Favorit. Also von daher gehe ich mit den Lions auch. Und André hat es gut erklärt, Michael gut ergänzt. Also bei CJ Gardner-Johnson kannst du ja sogar diskutieren, ob das hier mit sogar noch das bessere Signing ist als Orlando Brown. Also das war schon ein krasser Move. Cameron Sutton noch dazu. Und dann wissen sie ja eben, dass sie durch den Matthew Stafford-Deal damals ja eben den 6. Pick im Draft haben und den 18. durch ihr eigenes Abschneiden. Also sind sie zweimal in der ersten Runde vertreten. Da können sie echt noch ihre restlichen Needs bedienen. Aiden Hutchinson halt irgendwie noch verstärken in der Defense, irgendwie an der Line. Der macht ja schon einen herausragenden Job, hat er ja letztes Jahr schon gezeigt. Und die Offense mit Dan Campbell, das haben wir ja auch oft diskutiert, es macht einfach Spaß, die zu sehen. Und das Star-Personal war ja gar nicht so groß, also auch Jared Goff ist halt ein absoluter System-Quarterback, aber wenn das Offense-System halt klappt, was dann irgendwie ein Team abreißen kann, haben die Lions ja letztes Jahr gezeigt. Also das war einfach eine gute Taktik, die sie immer gefahren haben mit Jamal Williams, dann am Ende die Touchdowns veredelt. Und was die für einen Punkteschnitt da aufgebaut haben für Personal, das eigentlich gar nicht dafür spricht, Und Jared Goff eben eine seiner besten oder wenn nicht die beste Saison seiner Karriere gespielt hat, dann muss man da einfach auch sagen, dass das einfach hier logisch weitergedacht ist und einfach irgendwie auch spannend zu beobachten sein wird. Und das schaue ich mir dann auch gerne an, auch
als Packers-Fan. Ich oder vielmehr Marcel Saalfeld, deswegen komme ich drauf, würde ich das gerne mal fragen, weil er schreibt auf YouTube Back-to-Back-to-Back Hall of Fame Quarterback. Sehe das Problem mit Love nicht. Jetzt wird's ja so kommen, Grille. Also du hast ja am Anfang dieser Ausgabe eigentlich auch schon Aaron Rodgers verabschiedet an der Haustür. Ihr seid ja eigentlich gar nichts anderes gewohnt, als jahrzehntelang denselben Quarterback zu haben. Erleben wir da jetzt eine neue Dynastie? Also vertraust du dem voll?
Also ich vertraue den Aussagen der Macher natürlich total, dass sie da auch, ich meine, nicht umsonst haben sie das, also das haben sie ja nicht gemacht, um den Rodgers zu ärgern, auch wenn er selber damit irgendwie so aufgefasst hatte damals, hey, ich habe keinen Receiver bekommen, jetzt setzen sie mir noch einen Quarterback davor. Aber wenn du in der ersten Runde einen Quarterback draftest, dann musst du dir davon was versprechen. Und deswegen glaube ich da, vertraue ich dann einfach auch das. Und man sieht es manchmal durch, er hat halt einfach total wenig Einsatzzeit. Es hat natürlich manchmal auch total schlecht ausgeschaut. Dann ist man reingekommen, wenn dann irgendwie Rodgers mal raus ist oder verletzt war. Und dann bist du am nächsten Tag in die Arbeit gegangen und mit Michael diskutiert, ach du Grüne, hoffentlich spielt er nie. Und dann war es aber wieder mal okay, na, hoffentlich kriegt er irgendwann mal die Chance. Und jetzt kriegt er sie offenbar und dann bin ich einfach total, gehe ich erstmal entspannter rein und freue mich irgendwie drauf, das zu sehen. Im Matt LaFleur-System, das ja auch irgendwie gut funktioniert, du hast Aaron Jones gehalten, du hast allgemein irgendwie ein gutes Offense-System, das irgendwie bei den Lions irgendwie auch ohne Starspieler ganz gut funktionieren kann. Und vielleicht wächst da Jordan Love rein und vielleicht geht es dann auch schnell gut ab. Also ich gehe da wirklich gerade noch ganz, ganz entspannt rein. Das kann sich natürlich in Week 1 total ändern oder wenn es in den Vorbereitungsspielen dann irgendwie ein paar riesen Fauxpas siehst, dann ist vielleicht die Panik groß. Aber jetzt gerade bin ich ja ganz, ganz vorfreudig.
Ja, es ist irgendwie komisch. Also weil ich glaube irgendwie nicht, dass es wirklich klappt, aber trotzdem freue ich mich irgendwie drauf.
Ja, genau.
Also ein bisschen was anderes zu sehen, auch jetzt mal wieder einen jüngeren Quarterback, der vielleicht auch sehr viel athletisches Potenzial mitbringt. Ich glaube irgendwie nicht, dass Jordan Love in 5 Jahren dann als große Erfolgsstory in die Packers-Historie eingehen wird. Ich hoffe es natürlich. Die 3 Jahre, die er jetzt gesessen hat, kann eigentlich keinem Quarterback schaden, vor allem ihm nicht, der ja wirklich, man muss sich ja noch vorstellen, in der ersten Saison, obwohl er First-Round-Pick war, stand er teilweise nicht im Kader. Also da war noch Tim Boyle als Ersatz-Quarterback dann immer auf der Bank gesessen. Ich glaube, da war er schon noch sehr, sehr weit weg von der NFL, von dem Level. Aber jetzt, hey, mal schauen. Also ich freue mich mal wieder auf was Neues. Ich glaube jetzt nicht, dass die Packers großartiges Wörtchen mitreden werden um die Playoff-Plätze. Aber hey, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und habe irgendwie auch Bock drauf, mal auf ein Experiment.
Und vor allem nur ganz kurz, man sieht es ja auch dadurch, dass er so lange auf der Bank gesessen war, das ist ja, wenn du zurückgehst, irgendwie Aaron Rodgers ja genauso gewesen. Der ist dann damals von den 49ers im Draft nicht genommen worden, dann haben den die Packers gezogen, später war er schon enttäuscht und dann hat er erstmal noch Brett Favre vor sich gesessen gehabt und dann war er irgendwie genauso genervt erst einmal, wie er dann irgendwie ständig in seiner Karriere war. Aber da hat er mit Sicherheit, ob er das jetzt irgendwie oft zugegeben hat oder nicht, aber da hat er mit Sicherheit was mitgenommen. So wie, hoffe ich, Jordan Love halt auch von Aaron Rodgers sportlicher Qualität irgendwie was abbekommen hat.
Also, ich muss so die ganze Zeit in mich reingrinsen, weil nochmal zu unserer 50. Ausgabe und diese Kooperation zwischen der Footballerei und dem Kicker. Und ich bin ja natürlich regional gesehen am nächsten dran an den Nürnbergern und war dann letztes Jahr im Sommer, bin ich mal nach Nürnberg gefahren für eine Nacht, habe mal schön ins Hotelzimmer genommen und saß dann mit den 3 Kollegen hier und mit einigen anderen in einem schönen Biergarten. Und Michael und Grille, spätestens nach einer halben Stunde, war genau das, da wart ihr jetzt Zeuge, da ging es um die Packers und da ging es dann um die Vorfreude und um Jordan Love und so weiter. Und das finde ich gut, weil du natürlich immer 2 Möglichkeiten hast, über sowas zu sprechen. Du kannst sagen, so wie ich, okay, was, Jordan Love, keine Ahnung. Ich habe ihn gesehen, ich glaube, gegen die Chiefs vor 1,5 Jahren war das, oder? Vorletzte Saison?
Ja, war furchtbar.
Absolute Katastrophe. Also das war Zach Wilson-Style 2022. Es war wirklich furchtbar. Okay, Steve Spagnuolo hat ihm natürlich auch Dinge gegeben, über die er nachdenken musste in dem Spiel, aber das war furchtbar. Aber
damals eine echt schlechte Chiefs-Defense zu der Zeit.
Natürlich, schon, klar, aber er war halt einfach noch nicht so weit fertig. Und ich bin da immer einer von denen, die sagt, gebt dem Rookie-Quarterback, der versagt, noch eine Chance. Und sei es bei einem neuen Team. Und ich war natürlich einer von denen, die gesagt haben, Sam Darnold ist vielleicht funktioniert er in Carolina. Hat jetzt auch nicht, ja, ich weiß, André, hat auch nicht so richtig funktioniert.
Aber es hat doch jetzt die Chance, Starter der Niners zu werden.
Ja, aber das Glas ist für mich tendenziell gerade bei jungen Quarterbacks immer halb voll. Wir werden sehen. Übrigens, André hat Cameron Sutton natürlich vorhin erwähnt und 3 Jahre, 33 Millionen, das ist für mich das beste Signing der Lions, neben Gardner Johnson, neben Montgomery. Ich finde, David Montgomery ist einer der meist unterschätzten oder wie sagt man, den höchst unterschätzten, am meist unterschätzten ja. Running Backs der ganzen Liga, weil der halt seit Jahren hinter dieser Bears O-Line spielt. Gut, Khalil Herbert, der jetzt vermutlich seine Starterrolle übernimmt in Chicago, ist auch ein geiler Running Back, deswegen haben die Bears Montgomery problemlos gehen lassen können. Aber ich glaube, dass der nochmal ein ganz anderes Element reinbringt im Vergleich zu Jamal Williams, der vermutlich der beste Goal-Lineback der Liga seit Jahrzehnten ist. Ich meine, wie gesagt, 17 Rushing-Touchdowns, das heißt schon was. Aber ich finde, da haben sie sich verstärkt. Vielleicht findet Swift nochmal so einen Dreh. Vielleicht ist er doch die Granate, für die man ihn damals gehalten hat, als er gedraftet worden ist. Und ja, also das war die drittschlechteste Passverteidigung der Liga letztes Jahr. Und sie haben diese Needs adressiert und haben jetzt 2 frühe Erstrunden-Picks und können damit machen, was sie wollen. Also die Lions, und ich bin Team Jared Goff. Ich finde, sie sollten keinen Quarterback nehmen. Das funktioniert mit Coordinator Ben Johnson ganz hervorragend. Also
ja. Aber wenn er sich verletzt, dann stehen sie natürlich blöd da. Ne? Dann
das hast du ja immer.
Nate Sudfeld als
ja, aber das heißt bei 30 Teams in der NFL, wenn sich der Starter verletzt haben.
Vielleicht an dieser Stelle noch einmal zurück zur 50. Folge. Also macht's wie Marcel Saalfeld. Deswegen machen wir das hier live. Sonst produzieren wir immer im Kleinkreis. Jetzt habt ihr wirklich die Chance, irgendwie aktiv hier einzugreifen in die Gespräche, indem ihr eure Fragen stellt oder auch eure Meinungen reinschreibt. Dann können wir interaktiv direkt quasi auf euch reagieren. Und um vielleicht einmal unsere persönlichen Free Agency Gewinnerteams abzuschließen, André, die Frage nochmal an dich. Die Mannschaft wurde jetzt nicht genannt. Deine 49ers, also alleine aus dem Grund, dass die D-Line der 49ers jetzt aus Nick Bosa, Eric Armstead und neuerdings aus Javon Hargrave, der neu von den Eagles gekommen ist, besteht. Also mehr geht ja eigentlich nicht, oder? Also die 49ers, du hast es jetzt selbst nicht gemacht, aber müsste man alleine aufgrund dieses Moves auch noch als Gewinnerteam nennen, oder?
Spielt dir das Hörnchen, André? Könnte man
wahrscheinlich. Allerdings war es natürlich auch sehr viel Geld, was sie dafür in die Hand genommen haben. Das muss man natürlich auch immer bei der Bewertung solcher Moves auch ein bisschen sehen. Von der restlichen D-Line ist mal wieder sehr viel erstmal abhanden gekommen. Da macht ja der D-Line-Coach Chris Herrick immer einen sehr guten Job. Spieler, die woanders gar nicht so im Fokus standen, in ihrem letzten Vertragsjahr so stark zu machen, dass sie dann für viel Geld woanders unterschreiben. Davon müssen sie jetzt auch noch ein paar finden. Aber ja, dann, wie Michael ja vorhin schon sagte, die Quarterback-Situation wird natürlich die entscheidende da sein. Ich glaube, über die D-Line muss man sich keine Sorgen machen. Wobei der Pass-Rush, wenn man von Bosa absieht, letztes Jahr gar nicht mal so stark war. Von daher ist es schon natürlich nochmal ein ganz schönes Upgrade. Ja, aber ich denke mal, in der NFC West, sorry, Detti, sollten sie als Favorit ins Rennen gehen. Und was dann darüber hinausgeht, schauen wir mal.
Naja, also gut, dass du es ansprichst, Kutsche. Vielleicht, also diese NFC West, vielleicht noch so Runner-Up-Teams. Michael Grille auch dann gern. Also für mich sind es tatsächlich die Seahawks, weil die das Gleiche gemacht haben wie die Lions. Also du hast eine vermeintliche Schwäche oder aus Sicht des Coaching-Teams eine Schwäche. Und sie haben gesagt, wir ändern das. Unsere D-Line, gerade die Laufverteidigung in dieser 9-3-4 Defense, also mit drei Linemen und 4 Linebackern da hinten. Die beiden Outside-Linebacker sind dann für den Pass-Rush zuständig. Also okay, wir holen Jaron Reed zurück von den Packers, oder? Grille, genau.
Ja.
War bei Packers. Ja. Jermaine Jones von den Broncos, eine geile Verpflichtung, ganz untypisch für Seattle. Ich glaube, am zweiten Tag der Free Agency, das machen sie normalerweise nicht. Klar, du holst Bobby Wagner zurück, weil du Need hast auf Inside-slash-Middle-Linebacker, weil du Jordan Brooks hast, der einen Kreuzbandriss erlitten hat. Und du holst dir als Safety auch wieder Slash Nickelback, also in so einer Nickel-Defense mit 5 Defensive Backs holst du dir Julian Love von den Giants, der halt eben beides spielen kann. Und du halt, also mich würde es nicht überraschen, wenn sie dann oft mit 3 Safeties auf dem Platz stehen. Und das sind also Dinge, und darum geht es in dieser Free Agency, dass du deine Needs bedienst und dann relativ easy in den Draft gehen kannst. Und das haben einige Teams geschafft. Ich finde auch die Browns, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Okoronkwo, total unterschätzter Pass-Rusher. Gruß an Emily Wirtz, die hat damals schon erzählt, als er bei den Rams noch so ein Rotationsspieler war in diesem Super Bowl-Team, dass der durchstarten wird, den kennt sie halt schon lange, persönlich auch. Und der war letztes Jahr bei den Texans. Bei den Texans fällst du nicht auf, aber Okoronkwo, geiler Typ. Und Elijah Moore natürlich in diesem Trade mit den Jets. Maurice Hurst, Juan Thornhill, das sind alles geile Spieler. Und ich glaube, über den Quarterback brauchen wir nicht reden, aber die Cleveland Browns sind ein gutes Team 2023. Zumindest fangen sie gut an.
Leider kann man sein oder den Quarterback der Browns nicht so richtig mögen. Aber das hat
damit,
ja,
da müssen wir uns dran Gründe. Gewöhnen. Wir werden es nicht mehr ändern können und wir müssen aber auch mal über alle anderen Browns reden dürfen. Ich werde jetzt nicht so tun, als ob die Browns nicht mehr existieren. Die Browns sind mehr als ein Spieler. Und ich rede nicht vom Front Office, aber der Rest des Teams sieht für mich gut aus.
Ja, sehe ich auch so.
Absolut. Hätte ich mir auch als ersten Runner-Up aufgeschrieben, zusammen mit den Lions noch. Kann ich nur mitgehen.
Und du hast bei den Seahawks, das wollte ich hatte mir auch die auch geschrieben, du hast natürlich dann auch Geno Smith gehalten. Ne? Das war ja auch irgendwie, zwar immer irgendwie klar, aber dann hieß es doch, naja, was machen sie jetzt? Und jetzt haben sie ihn gehalten, auch nicht für den Ultra-Bombast-Vertrag. Also das hat er sich verdient und du gehst jetzt quasi auch in den Draft und hast irgendwie deine Stellschrauben mit den Namen, was Daddy ja genannt hat, irgendwie auch gemacht. Deswegen, die Seahawks sind da schon auch gut im Lostopf dabei.
Naja, André, schlaf nicht zu früh. Also zu ruhig, meine ich.
Ja gut, und genau, bei den 49ers, da wollte ich ihn André vorhin noch fragen, was ist denn seine Prediction quasi, wie sieht es denn jetzt irgendwie aus, wer dann am Ende da an der Sender steht und was weiß ich in der Shotgun?
Wie soll man das nach der letzten Saison noch stichhaltig vorhersagen? Also da ist ja alles möglich, wobei ich jetzt Sam Darnold nicht unbedingt bevorzugen würde. Wie gesagt, Shanahan hat es ja gestern beim Owners-Meeting gesagt, dass, wie er das formuliert, Purdy nach den Leistungen der letzten Saison the leader in the clubhouse ist. Da muss man natürlich sehen, wie er nach der OP wieder fit wird, wann er wieder werfen kann, wie der Timetable ist. Klar würde sich jeder Niners-Fan wahrscheinlich auch wünschen, dass Trey Lance noch funktioniert. Aber das ist natürlich auch ein großes Fragezeichen. Von daher, der Rest steht, nur die wichtigste Position leider nicht. Aber wie weit es gehen kann, hat man ja letztes Jahr gesehen, auch damit. Von daher sind wir gespannt. Notfalls muss halt nochmal McCaffrey ein paar Touchdown-Pässe werden.
Ja, ich wollte sagen, vielleicht steigt für die ersten zwei Weeks, wenn Sam Darnold nichts bringt, vielleicht muss dann halt echt McCaffrey mal kurz das übernehmen für zwei Wochen.
Wir haben es uns alle so gewünscht im Championship.
Es war so, ich wollte es so sehr.
Ja.
50. Ja. Ausgabe Icing the Kicker, goldene Hochzeit. Mein Aufruf eben, wenn ihr Fragen habt oder auch wenn ihr Wünsche habt, thematische Wünsche oder auch Kritik habt, was wir in den nächsten 50 Folgen vielleicht anders machen wollen. Jetzt ist eure Chance, es in den Chat zu schreiben. Ihr könnt uns aber natürlich, wenn ihr uns auch weiterhin als Podcast hört, eine E-Mail schreiben, entweder an info@kicker.de oder an redaktion@footballerei.de oder uns über die sozialen Kanäle anschreiben wir. Ich habe es einleitend angedeutet, wollen auch noch ein bisschen persönlich werden, weil wir sind natürlich irgendwie auch alles Fans, so wie ihr, und wollten den Anlass entsprechend zur goldenen Hochzeit auch noch ein bisschen Liebesschwüre loswerden, André, bevor wir dich verabschieden. Was ist denn eigentlich, und das wissen vielleicht viele von euch gar nicht, so deine persönliche NFL-Geschichte? Also gab es so einen Moment, wo du dich schockverliebt hast in die Sportart, in die Liga? War es ein spezielles Spiel? War es ein spezieller Spieler? Also gibt es so einen ganz persönlichen NFL-Moment für dich?
Ja, gute Frage. So richtig, so einen ganz persönlichen, also ganz früher bin ich, glaube ich, eingestiegen wie die meisten, so erstmal über das klassische Super Bowl schauen, muss ich sagen. Da habe ich hier in Nürnberg oft zusammen mit meinem Kumpel Carsten Keller, Grüße, gehen raus, den Super Bowl geschaut. Und damals waren es, glaube ich, jetzt die Jim Harbaugh Niners. Da ging's, wurde es dann so richtig intensiver, keine Ahnung, diese ganze Zeit. Detti kennt es auch gut, weil ich weiß, dass er die Zeit auch gemochte. aus Seahawks-Sicht gab es ja auch so ein paar Duelle auf jeden Fall. Ja. Ich habe mir kurioserweise diese Woche erst nochmal den Super Bowl gegen die Ravens angeschaut mit Beyoncé und dem Stromausfall. Das war natürlich schon ganz cool, auch wenn das die Aufholjagd da leider nicht gekrönt wurde. Aber ja, so ging es dann immer weiter. Und jetzt hofft man halt, dass The Quest for Six endlich mal vorbeigeht. Und jetzt freut man sich auch schon wieder auf die neue Saison. Ihr kennt das wahrscheinlich. Die Offseason wird zwar noch langatmig werden nach dem Draft irgendwann, aber
dafür gibt es ja Icing the Kicker.
Dafür gibt es Icing the Kicker, genau. Also das war so ein bisschen die Zeit, wo es bei mir so immer intensiver wurde. Dann so im Nachhinein, wenn ich mich noch so ein bisschen mit Niners History auch auseinandergesetzt habe, das ist natürlich schon Jerry Rice, mein absoluter Lieblingsspieler, weil wenn man sich da die Highlight Reels anschaut auf YouTube, da kann man Stunden mit verbringen und Nächte auf jeden Fall. Das war schon auf jeden Fall ganz groß. Von daher, so kam's.
Super, André. Ja. Danke, dass du auch da warst, heute vorbeigeschaut hast. Du bist nämlich noch angeschlagen, hast aber trotzdem dir die Zeit genommen. Vielen Dank dafür.
Das wollte ich auf keinen Fall verpassen.
Sehr gut.
Quest for Six, Hashtag, Go Niners.
Go Niners. Michi, machst du weiter? Also was ist, gibt es so einen Fakt persönlich, den du irgendwie rausstellen würdest?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Grille weiß es, aber ihr beiden wisst es nicht und werdet gleich vor Neid erblassen. Nein, es hängt damit zusammen, dass ich einmal in meinem Leben ein riesiger Glückspilz gewesen bin. Und zwar, als ich das erste Mal bei einem NFL-Spiel war. Das war 2015. Ich habe gerade noch mal das Datum rausgeschaut. Es war der 1. November 2015. New Orleans Saints gegen New York Giants. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Und ich war damals im Auslandssemester. Meine Eltern hatten mich besucht und wir sind einfach mal auf gut Glück mal für ein NFL-Spiel uns Karten geholt. Saints gegen Giants waren damals beides keine Top-Teams. Was sie aber beides hatten, waren Top-Offenses. Und so kam es dann, dass ich einfach mal auf gut Glück zu einem NFL-Spiel gegangen bin und dann das Spiel gesehen habe. Bis heute mit den meisten Touchdown-Pässen in der NFL-Historie. Drew Brees hat 7 Touchdown-Pässe geworfen und Eli Manning 6. 13 Touchdown-Pässe insgesamt. Das Spiel ging 52-49 aus für New Orleans. 14 Touchdowns, kein einziger Rushing-Touchdown dabei. Es waren, wie gesagt, 7 Touchdown-Pässe von Drew Brees, einer von Eli Manning. Und man muss eigentlich sagen, Drew Brees hat eigentlich 8 geworfen, weil es war noch ein Pick-6 dabei. Das hat sich hochgeschaukelt. Die haben am laufenden Band gescored und irgendwann saß ich da und dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das geht ja immer weiter. Und Odell Beckham hat ein Riesenspiel gemacht damals. Ich glaube, in seinem zweiten Jahr war es. Und ich saß da, glaube ich, unterm Dach, weil es die billigsten Tickets waren. Und 2 Plätze neben mir saß meine Mutter, die diesen Sport bis heute kein bisschen verstanden hat und halt Zeugin dieses legendären Spiels war im Nachhinein. Also es war unglaublich. Und dann gekrönt natürlich davon wurde, dass mit, glaube ich, 3 Sekunden noch auf der Uhr die Saints dann das entscheidende Field Goal gemacht haben zum 52-49. Und das Stadion dann, der Dome natürlich explodiert ist. Und am Ende saß ich da und dachte mir so, so viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben, dass man mal so auf gut Glück zu einem NFL-Spiel hingeht. Waren ja nicht mal meine beiden Lieblingsteams. Also für die Saints habe ich immer so ein bisschen Fable gehabt. Und dann passiert halt das, was da eben passiert ist. Und danach war es, ich war natürlich schon vorher großer NFL-Fan, aber danach war es dann endgültig um mich geschehen, sage ich mal.
Gibt es da Fotos von diesem Tag? Weil das könnten wir sonst wunderbar nochmal auf Social Media zeigen, finde ich.
Es gibt ein Bild von mir im Stadion, das war allerdings noch vor dem Spiel, meine ich.
Das macht ja nichts.
Ja, aber oder mit der Mama Bächle.
Ja, die ist nicht drauf.
Da gibt die Mama Bächlig, wird viral gehen.
Die kann man im nächsten Podcast dann einladen, die hätte Bock.
Ja, bitte. Ja, aber also, wenn es vielleicht nichts für den Kicker-Instagram-Feed ist, für den Footballerei-Instagram-Feed wäre es auf jeden Fall was. Schick uns das doch mal. Dann
machen wir auf jeden Fall.
Dann sehen wir dich auch noch mal. Da sahst du bestimmt mindestens genauso gut aus vor 8 Jahren wie jetzt, oder?
Ohne Brille und ohne Bart kann ich ankündigen.
Okay, wir müssen dich markieren, damit die Leute dich auch wieder erkennen.
Ja.
Grille, was ist dein ganz persönlicher Moment?
Also bei mir hat die Liebe auch schon vor 2000, ich habe die Saison heute ja schon mal genannt, 2010-11, als die Jets auch im AFC Championship Game waren. Und da davor haben mein Onkel und sein amerikanischer Freund aus Texas, der ist auch Cowboys-Fan, die haben schon Jahre davor immer wegen über so ein Gerät US-Signale empfangen und NFL geschaut und ich habe nichts davon verstanden. Und vor der Saison, also zur Saison 2010-11 war ich halt ein paar Mal drin, das ist so ein umgebautes Schützenheim bei uns draußen, bei meinem Elternhaus, und daneben wohnen meine Großeltern, die ja eine Gastwirtschaft haben. Und da dazwischen war eben ein Schützenheim, das wurde umgebaut mit Beamer und da wurde eigentlich immer Fußball geschaut. Ich war ja großer Fußballfan. Und nachts, sonntags und so weiter, wenn wir halt dann irgendwie von vorne wieder Wirtschaft zurückkamen oder so, da haben dann die immer Football geschaut oder darüber geredet. Und so bin ich ja wegen da reingekommen und 2010/11 war die erste Saison, die ich halt so ein bisschen verfolgt habe. Ich habe schon mal Namen wie Peyton Manning davor schon aufgeschnappt gehabt und Tom Brady, und aber 2010/11 war so ein bisschen was, was ich mitbekommen habe. Und dann eben, das war der erste, also ich habe davor bestimmt schon mal irgendeinen Ausschnitt vom Super Bowl gesehen, nur der 10/11er war dann wirklich mit Saisonvorwissen, mit ein wenig Sport, ich kenne mich ein wenig in diesem Sport aus, mit Anfang 20. Und das war dann auch der erste Super Bowl, wo ich dann eben meine Freunde mit eingeladen habe und wir den nachts dann mit Bill und meinem Onkel Martin, also Grüße gehen auch raus an die beiden, live angeschaut habe. Und ich war einfach völlig fasziniert von diesem Spektakel, von der Halbzeitshow und halt auch von diesen Athleten. Deswegen mag ich auch die Steelers, weil James Harrison war da damals da, Troy Polamalu und dieser Ben Roethlisberger, wo ich mir gedacht habe, was ist das für ein langsamer Mensch? Aber wie unglaublich schwer ist dieser Typ eigentlich zu Boden zu kriegen? Es war ein geiler Super Bowl, also die Steelers, also die Packers sind ja am Anfang weggezogen und die Steelers nochmal rangekommen. Es war irgendwie geil und dann natürlich ist so auch die Liebe für Aaron Rodgers, sportliches Können und vor allem Jordy Nelson. Also den habe ich ganz, ganz groß immer in meinem Herzen geschlossen. Zu dem Zeitpunkt und auch danach, das ist für mich irgendwie mein erster und ewiger Love-Receiver. Irgendwie geil, die haben auch in dem Spiel beide abgeliefert. 3 Touchdown-Pässe, glaube ich, der Rodgers und über 100 Yards, Jordy Nelson. Ey, das war geil. Clay Matthews, AJ Hawk, da könnte ich so weitermachen. Ich habe danach so richtig mich eingelesen über diese Leute, die da spielen und was auf welcher Position wichtig ist. Und diesen Super Bowl werde ich halt nicht vergessen, weil dann eben Bill, der Ami, da eben auch so amerikanische Süßigkeiten und was ich alles angeschleppt hatte. Und so ist irgendwie diese große Liebe für mich entstanden und natürlich dann auch die Packers-Liebe, weil er mir dann auch noch dazu erzählt hat, dass die Packers ja irgendwie das einzige US-Team sind, das eben keinem einzigen Owner gehört, sondern 360.000 oder was Anteilseignern. Ihr kennt ja die Geschichte. Da war dann irgendwie meine Green Bay-Affinität geboren. Endgültig.
Eine schöne Geschichte zum,
ich hab Gänsehaut.
Zur goldenen Hochzeit. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Kannst du sie noch toppen, Detti?
Nein, können wir bitte, also er hat eine Petition hiermit, dass wir ein Kicker-Footballerei-Meetup in der Wirtschaft von den Großeltern vom Grillberger.
Dann kannst du auch zum Drachenlord fahren, Detti.
Ja, danach fahren wir da hier und dann sagen wir
der den Eltern. Der wohnt ja nicht mehr.
Ich weiß, aber das ist ja bestimmt wie ein Wallfahrtsort, das ist ja wie Mekka. Und dann fahren wir da hin und dann sagen wir zu den Hatern, Leute, sag einmal, habt ihr kein Hobby oder was ist denn da los mit euch? Was macht ihr denn hier? Das hast du schon abgerissen bestimmt, oder?
Nee, ich glaube
nicht. Aber sag nicht zu viel, sonst stehen die bei dir.
Na eben, ne? Eben, wir sind ja hier vom Thema jetzt schon wieder abkommen. Ne? Wir wollten uns ja eigentlich in dem umgebauten Schützenheim jetzt treffen.
Dettys Geschichte hat auf jeden Fall mit Grunge zu tun, das weiß ich.
Ja, genau. Kutsche, uns verbindet dir einiges und du warst ja auch sicherlich Grunge-Fan und das war halt so Anfang der 90er, auch auf die Gefahr, dass Footballerei-Hörer das schon mal gehört haben, aber ja, da ging das los musikalisch, also so Seattle als Stadt und die war dreckig und die war grau und die war links oben auf der Landkarte und es hat sich kein Mensch auch in den USA für diese Stadt interessiert und dann kamen ein paar sehr große Firmen, die sich da auch vorher schon niedergelassen hatten und dann ist diese Stadt halt ziemlich floriert und das Footballteam war ähnlich wie die Stadt, also die Wahrnehmung der Stadt in den 90ern. Daher kommt ja dieser Grunge, diese ganze Trauer und die Düsterheit und Düsternis und es ist ja alles furchtbar. Und es regnet immer und so weiter. Aber die Musik fand ich gut. Mega. Und als ich dann wirklich mich für ein Team entscheiden musste oder mich entschieden habe, Anfang des Jahrtausends letztlich so richtig, waren es natürlich die Seahawks. Einhergehend mit Mike Holmgren, der da so um die Jahrtausendwende angefangen hat als Head Coach. Und neues Stadion, neues Logo, neue Trikots. Das war ein Neuanfang und für mich ging das dann da so richtig los. Und Gruß an Günter Zapf und Andreas Renner, die mich sozialisiert haben, was die NFL betrifft, auf Tele 5, auf Premiere dann später. Und dass ich jetzt mit Günter Zapf mich regelmäßig treffe oder auch schon hier Videoformate mit der Footballerei mit ihm hatte, das ist absolut sensationell.
Die, genauso sensationell. Die beste Stimme nach Calais Campbell, ne?
Ja, die beste, das stimmt. Und also abgesehen davon ist es, also wenn wir jetzt auf die Zukunft blicken dieses Podcasts, muss ich wirklich sagen, so retrospektiv, wenn ich 50 Folgen Revue passieren lasse, und das ist ein Inside Leak, weil ihr wisst ja alle gar nicht, wie nett die Jungs in Wirklichkeit tatsächlich sind. Und also alle Kicker-Kollegen, die ich kennengelernt habe, sind super. Das kann ich einfach so sagen, ohne lügen zu müssen. Und das ist eigentlich so das schönste Fazit, was ich habe, dass ich Seattle Seahawks-Fan bin, das ist ja nebensächlich.
Seid ihr da eigentlich affin? Also was sind 60 Jahre Hochzeit oder 70 oder 75?
60 ist Diamant.
Oh.
Das kann man aber schnell bechen.
Ja, ich vor 4 Jahren hatten meine Großeltern die Ehre.
Sorry. Ah, okay.
Aber es gibt noch eine andere Frage gerade, Detti, und ich glaube, dass ich zumindest eine kenne. Noch andere Grunge-Bands aus Seattle, die man kennt, außer Nirvana, fragt Shreddiest. Ich glaube, Pearl Jam, oder?
Also ich kann das Buch empfehlen, das ich mit Maximilian Lenge von den German Seahawkers geschrieben habe. Da gehen wir auch ganz kurz auf die Grunge-Bands ein, die in Kooperation mit den Seahawks in den letzten Jahrzehnten da was gemacht haben. Ja, natürlich. Heart ist keine Grunge-Band, ist aber eine Frauenband, die kennen viele. Doch, da habt ihr alle schon Schieber dazu getanzt. Die kommen aus Seattle. Die Foo Fighters kommen letztlich aus Seattle. Dave Grohl, ehemaliger Drummer von Nirvana, ist bekannt. Pearl Jam! Meine Lieblingsband of all time kommt aus Seattle. Soundgarden kommt aus Seattle. Alice in Chains.
Soundgarden ist natürlich legendär, genau. Auch.
Es gibt schon einige. Das war schon eine schöne Zeit, oder Kutsche?
Das war eine schöne Zeit. Ich habe auch die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte Karten für Nirvana in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle im März. Ah, das muss 1994 gewesen sein, ja genau. 1994 hatte ich Karten für Nirvana in der Hamburger Sporthalle und ein paar Tage vorher hat sich Kurt Cobain in den Kopf geschossen. Das fand ich tragisch, also für ihn, aber irgendwie auch ein bisschen für uns deutsche Fans.
Korrekt.
Ja, das war hart. Aber ich höre Nirvana bis heute gern nicht. Das ist eine großartige Band. Definitiv, definitiv.
Da sind wir ja quasi im Musikgeschmack auch gut vereint hier irgendwie. Also ja. Wir gehen ja alle in dieselbe Richtung.
Ja.
Solange der Jan nicht mit seinem Deutschrap um die Ecke kommt, da passt alles bei uns.
Ja, Moment, da ist Kutsche aber natürlich dann schon auch Experte. Also Kutsche ist nicht einseitig, nicht eindimensional. Kutsche ist kein One-Trick-Pony. Das hat sich RTL auch gedacht. Genau.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir beschließen an dieser Stelle die goldene Hochzeit. Oder was meint ihr? Wollt ihr noch was loswerden?
Ja, ich wollte nur ganz kurz das Lob, weil Daddy, erstmal Dankeschön, dass wir als Kicker-Kollegen bei dir und euch so gut ankommen. Ich möchte an der Stelle nur auch kurz sagen, dass das natürlich auf Gegenseite, dass das bei mir und bei uns genauso sieht. Und dazu eine ganz nette Anekdote, auch für die User da draußen, für mich oder für viele von uns hier, war das natürlich das erste Mal, dass wir hier bei einem Podcast mitmachen. Und da hat mir Daddy ja auch viel geholfen am Anfang und auch Kutsche und so weiter. Und es hat einfach irgendwie von Anfang an total Spaß gemacht. Man ist da nervös reingegangen, aber man war nach 10 Sekunden irgendwie einfach so, hey, ich habe Bock mit denen zu reden über Football und auch mal über Filme, kurze Side-Dinger mit Daddy oder kurze lustige Anekdoten mit Kutsche und so weiter. Und es war von Anfang an eben nett und toll und hat total Spaß gemacht und man ist total einfach abgeholt worden. Und jetzt sind wir hier 50 Folgen später und auch ja, größeres Team geworden. Vom Kicker sind immer mehr Leute dann dazukommen, die da auch drauf Bock hatten. Und das ist doch einfach irgendwie schön.
Und ab jetzt machen wir noch einen Grunge-Podcast zusätzlich.
Und den Horrorfilm-Podcast mit dem Grille, der kommt ja auch noch.
Der muss auch noch.
Da kommt einiges.
Super. Schöne Worte. Danke dir, Grille. Danke, Michi. Danke, Detti. Danke euch fürs Live-Zuschauen. Danke euch fürs Podcast-Hören. Danke euch für euren Support. Nur dank euch ist es überhaupt möglich, dass wir hier Goldene Hochzeit feiern. Und wir freuen uns jetzt schon auf die 100. Folge. Icing the Kicker, die dürfte ja auch nicht lange auf sich warten lassen. 2024 laden wir wieder ein zur großen Jubiläumsshow. Danke, Chris, dass du die Technik gemacht hast. Und wir hören uns wieder. Ich habe es mir notiert, ich habe es mir rausgesucht. Ich glaube, es war der 13. April. 13. April. 13. April gibt es dann die 51. Folge von Icing the Kicker. Danke euch.
Danke. Ciao, ciao. Servus. Ciao.
Tschüss. Servus.
3 seconds left from 40 yards.
Fire the hold. Humphrey on the snap. This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.